Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Docs. Wir, also Torben und ich, haben heute für euch eine ganz besondere Folge bzw. ein besonderes Thema vorbereitet, und zwar die S3-Leitlinie Sepsis. Jetzt könnte man ja sagen oder meinen, es ist ja irgendwie alter Hut, letztes Jahr und so, stimmt natürlich auch, aber was in dieser Folge wirklich besonders ist, und das ist auch das erste Mal, dass wir das so haben, ist, dass wir gleich mehrere Leitlinien-Autoren bzw. eine Autorin eingeladen haben, die Leitlinie von unterschiedlichen Standpunkten beleuchten und besprechen und vor allen Dingen auch ihre Themen uns nochmal näher bringen wollen. Und wir haben es wirklich so gemacht, dass wir die komplette Leitlinie einmal durchgehen, sodass ihr die Fakten alle mitnehmen könnt. Ein ganz kleiner Disclaimer vorweg, dass wir insgesamt mit 6 MedizinerInnen alle an einem Abend versammelt sein können, das ist fast schon utopisch, muss man sagen. Deshalb haben wir die Aufnahme in 2 Etappen geteilt und werden die Kapitel im Nachhinein dann zusammenfügen. Ich möchte im Folgenden gerne alphabetisch unsere Gäste vorstellen, und zwar Privatdozent Dr. Med. Maximilian Dietrich vom Universitätsklinikum Heidelberg, dann Professor Dr. Gunnar Elke aus dem St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim, dann Privatdozentin Frau Dr. Med. Christina Scharf-Jansen von der LMU in München und Herr Professor Dr. Med. Felix Schmidt, Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin in Marburg. Genau, die S3-Leitlinie ist ja eine aktualisierte, evidenzbasierte klinische Leitlinie zur Versorgung von erwachsenen PatientInnen mit Sepsis oder septischem Schock und umfasst Prävention, Früherkennung und Diagnose, Therapie und Nachsorge. Und wie der vollständige Name der Leitlinie auch schon sagt, also S3-Leitlinie Sepsis, Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge, Update 2025, ersetzt und erweitert sie das Vorgängermodell, die Vorgängerversion von 2018, und orientiert sich unter anderem auch an den internationalen Surviving Sepsis Campaign Leitlinien 2021. Genau. Und insgesamt adressiert die Leitlinie 88 klinische PICO-Fragen. Davon wurden 57 evidenzbasierte Empfehlungen mit starkem oder schwachem Empfehlungsgrad benannt, 29 neue Empfehlungen ergänzt, 16 geänderte Empfehlungen noch dazu geschrieben und 2 Statements konsentiert. Und wir haben das Ganze, wie schon gesagt, in Unterkapitel umfasst und werden das, so wie die Leitlinie auch aufgebaut ist, das Ganze so ein bisschen beleuchten. Felix Schmidt wird anfangen und wird so ein bisschen über Screening und Erstmaßnahmen sprechen.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, ich spreche auch für uns alle. Vielen Dank, dass wir heute Abend hier sein dürfen oder an den beiden Abenden. Das ist für uns sicherlich auch etwas Besonderes. Und genau, ich beginne jetzt mit dem ersten Kapitel, mit dem Thema Screening und Erstmaßnahmen. Und zunächst geht es erstmal darum, was bedeutet Sepsis eigentlich? Sepsis ist eine akut lebensbedrohliche Organdysfunktion, hervorgerufen durch eine inadäquate Wirtsantwort aufgrund von einer Infektion. Das heißt, ein Wirt oder ein Mensch hat eben eine Infektion, das Immunsystem reagiert überschießend, und eben sowohl durch diese Infektion als eben auch durch diese überschießende Immunantwort wird dann eben auch der Wirt entsprechend geschädigt. Was hier noch dazu kommt, ist noch ein Anstieg des sogenannten SOFA-Scores, auch das ist in dieser Definition eben mit inkludiert. SOFA-Score, eben ein Score, den wir in der Intensivmedizin recht regelhaft nutzen. Und dieser ist dann eben positiv, wenn dieser um mehr oder gleich 2 Punkte entsprechend ansteigt. Was ist jetzt so die Trennschärfe zwischen Sepsis und septischem Schock? Beim septischen Schock kommt es eben auch hinzu, dass wir quasi trotz adäquater Volumentherapie eine persistierende arterielle Hypotension haben und dass wir eben hier auch noch zusätzlich Vasopressoren einsetzen müssen, um einen mittleren arteriellen Druck über 65 mmHg hinzubekommen. Und gleichzeitig steigt eben auch der Laktatwert auf größer 2 Millimol pro Liter. Was sagt jetzt die Leitlinie? Also wie können wir denn zukünftig eben die Therapie von Patienten mit Sepsis und septischem Schock entsprechend verbessern? Und ganz zu Anfang wird eben schon darauf hingewiesen, dass wir in den Kliniken vor Ort Qualitätssicherungsprogramme entsprechend installieren sollen. Und ich glaube, hier hat uns der Gesetzgeber tatsächlich schon ein wenig vorweggegriffen. Es gibt jetzt auch das QS-Sepsis, also das Qualitätssicherungsverfahren. Und hier ist ja eben auch schon das große Ziel, eben sowohl die Mortalität als auch die Morbidität entsprechend zu reduzieren. Und wie möchte man das eben schaffen, dass man natürlich eben zum einen die Diagnostik oder das Screening von Sepsis-Patienten verbessert, aber eben auch entsprechend die Therapie. Und hier werden dann eben auch verschiedene Qualitätssicherungstools entsprechend eingesetzt. Also das heißt, auch wenn es jetzt die Leitlinie empfiehlt, ab diesem Jahr ist das tatsächlich sogar auch gesetzlich vorgeschrieben. Spannender wird es, welches Screening-Instrument man eben entsprechend nutzt. Also wir erinnern uns, also auch mit im Rahmen der Surviving Sepsis Campaign, also jetzt nicht in der aktuellen Version, sondern in der Vorgängerversion, wurde damals auch noch der sogenannte Quicksofa-Score eingeführt, also ein Score, der relativ einfach zu erheben war, wenn der Patient tachypnoisch war, hypoton und irgendeine Art von Vigilanzminderung aufwies, konnte man jeweils einen Punkt erreichen und wenn eben man zwei oder mehr Punkte erreicht hatte, dann war eben dieser Wert auffällig und man sollte eben sich dann drüber Gedanken machen, ob der Patient nicht vielleicht eine Sepsis hat. Wenn man jetzt aber mal ein bisschen drüber nachdenkt, Patienten, die tachypnoisch, hypoton und einen schlechten GCS haben, das kann natürlich so ziemlich alles sein. Also es ist natürlich nicht sehr spezifisch jetzt eben auf eine Sepsis gemünzt. Dementsprechend gibt es mittlerweile auch andere Screening-Tools. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum jetzt in der letzten Variante der SSC oder der aktuellen Variante der SSC eben auch der Q-Sofa nicht mehr alleinig als Screening-Tool empfohlen wird. Und was sich jetzt sicherlich immer mehr durchsetzt, ist der sogenannte NEWS oder NEWS2. Das ist ein Screening-Verfahren aus UK, was da auch schon relativ flächendeckend eingesetzt wird. Wenn man sich das erste Mal anguckt, denkt man sich so, naja, das ist irgendwie so ein bisschen so eine Mischung aus den alten SIRS-Kriterien und irgendwie jetzt noch so ein bisschen Q-Sofa dazu. Aber am Ende ist es dann doch irgendwie relativ einfach. Also was wird da drüber abgegriffen? Also Temperatur, Herzfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz, auch den GCS, aber eben auch die Sauerstoffsättigung und ob der Patient eben auch Sauerstoff aktuell erhält. Und das ist sicherlich auch gerade, das haben wir auch gelernt während Corona, haben wir oftmals auch Patienten gesehen mit einer sogenannten Silent Hypoxemia. Also das heißt, dass die Patienten sich entweder im Rettungsdienst oder in der ZNA vorgestellt haben, eigentlich klinisch gar nicht so schlecht wirkten. Aber wenn man dann die Sauerstoffsättigung gemessen hat, man eben gemerkt hat, oh, der Patient oder die Patientin ist eben dann doch vielleicht deutlich bedrohter, als was der initiale klinische Eindruck uns vermittelt hat. Wie positioniert sich jetzt die deutsche Leitlinie? Grundsätzlich hat man das hier sehr offen gehalten. Man sagt einfach nur, man sollte ein geeignetes Screening-Instrument nutzen. Und um jetzt auch eben nochmal, ich hatte es eben schon mal eingangs erwähnt, es gibt auch das QS oder das Qualitätssicherungsverfahren Sepsis. Auch hier das IQTIC lässt uns quasi hier offen, ob wir jetzt als Screening-Tool den QSOFA oder den NEWS2 nutzen. Ich für mein Dafürhalten würde auf jeden Fall den NEWS2 nutzen wollen. Grundsätzlich sind das alles Dinge, die wir eh in der Standarddiagnostik erfassen. Wir brauchen dafür keine aufwendigen Blutuntersuchungen oder BGAs oder sonst irgendwas. Und auch wenn das jetzt vielleicht im ersten Moment ein wenig komplizierter erscheint, selbst wenn wir jetzt an den Notarztdienst denken, mittlerweile alle diese Daten, die wir hier erfassen, werden mittlerweile modern in Tablets gespeichert und sich hier irgendwelche Punktewerte ausgeben lassen, ist, glaube ich, an sich keine furchtbar komplexe Sache. Und es hilft sicherlich auch dann dabei, die Patienten besser einzuschätzen, gerade wenn man vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung hat. Und was beim NEWS2 eben auch eigentlich noch ganz nett ist, je nachdem, wie hoch dieser Punktewert ist, kriegen wir auch gleichzeitig eine Empfehlung, wie wir darauf reagieren sollten. Also zum einen, wenn wir jetzt rettungsdienstlich sehen, wo bringen wir den Patienten hin? Also soll der Patient zum Beispiel eine prioritäre Behandlung erhalten? Macht es vielleicht sogar Sinn, mit so einem Patientin in einen Non-Traumaschockraum zu fahren? Oder wenn das eben im Krankenhaus stattfindet, welche Art von Notfallteam oder welches Behandlungsteam soll eben zu dem Patient entsandt werden? Und was eben auch sich daraus noch resultiert, wie oft sollten wir den Patient auch dann in der Folge uns noch genauer ansehen. Also ich denke sicherlich ein sehr gutes Tool und ich glaube auch etwas, was wir zukünftig in der Praxis einfach noch viel häufiger sehen werden. Wie geht es dann weiter? Wir haben zum einen gesagt, wir haben jetzt festgestellt, der Patient könnte vielleicht eine Sepsis haben und das Erste, an was wir auch denken sollen, ist die hämodynamische Stabilisierung. Also natürlich in den letzten Jahren, wir haben versucht, allen irgendwie klarzumachen, nehmt Blutkulturen ab, denkt rechtzeitig an die Antibiose. Aber das alles bringt natürlich nichts. Oder man sollte jetzt den Patienten nicht unnötig lange auf eine stabilisierende Therapie warten lassen, denn eine persistierende Kreislaufinsuffizienz resultiert natürlich auch immer zwangsläufig in Organschäden. Und das ist natürlich auch etwas, was man nicht in Kauf nehmen sollte. Das heißt, auch hier sollte man einfach frühzeitig den Patient entsprechend auch hingehend der Hämodynamik therapieren. Wie würde man den Patienten dann initial therapieren? Und das ist auch etwas, was man relativ einfach machen kann. Und da muss man jetzt nicht dafür in der Klinik sein. Das kann man auch genauso schon im Rettungsdienst oder im Notarztdienst machen. Wir würden, gerade wenn der Patient Zeichen von einer Hypoperfusion hat, auch dann frühzeitig schon Volumen geben. So als Richtgröße würde man hier sagen, in den ersten 3 Stunden etwa 30 Milliliter pro Kilogramm kristalloide Infusionslösung. Also auch hier gibt es sicherlich noch mal ein paar Feinheiten, aber da möchte ich später eher auf Max Dietrich verweisen, der wird das nochmal ganz genau beleuchten. Aber so als Richtwert diese 30 Milliliter pro Kilogramm. Insgesamt muss man sagen, die Evidenz für diese 30 Milliliter ist relativ schlecht. Also muss so ehrlich muss man, glaube ich, sein. Es ist ein Anhaltspunkt. Und man darf, glaube ich, aber dennoch diese Volumentherapie in der Initialtherapie nicht unterschätzen. Es gab auch Daten, unter anderem aus New York State, was eine Zeit lang vielleicht ein wenig suggeriert hat, dass diese initiale Gabe, vor allem auch je nachdem, wie schnell man die gegeben hat, vielleicht gar nicht so mortalitätsentscheidend für den Patienten ist. Aber eben diese Flüssigkeitsgaben, es ist einfach so, dass jeder Patient unterschiedlich gut von dieser Maßnahme entsprechend profitiert. Dennoch ist es eben ein wichtiger Behandlungsgrundstein und eben auch wichtig im Rahmen der Stabilisierung unserer Patienten. Weil, was wollen wir erreichen? Wir möchten ganz gerne einen stabilen Blutdruck erzielen und unser Zielwert wären hier die 65 mmHg als arterieller Mitteldruck. Und was mich tatsächlich auch sehr gefreut hat, dass man auch in der deutschen Leitlinie sich dazu durchringen konnte, dass wir eben auch schon zumindest mal als Expertenkonsens darauf verweisen, dass man auch frühzeitig Vasopressoren substituieren kann und man eben auch nicht unbedingt warten muss, bis man in der Klinik ist, einen zentralen venösen Katheter gelegt hat oder eine arterielle Druckmessung, sondern dass man eben auch diese Vasopressorengabe schon über einen peripheren Weg, also über eine Vigo, entsprechend schon beginnen kann. Und ich denke, jeder, der ein bisschen Erfahrung in der Notfallmedizin hat, vor allem in der präklinischen Notfallmedizin, man kennt es, also wenn man Patienten hat, die eben relativ hypoton sind oder schlecht vom Kreislauf sind. Klar kann man das natürlich auch mit Boli-Einzelgaben, wie jetzt mit zum Beispiel Noradrenalin-Boli, entsprechend therapieren, aber dann macht der Blutdruck natürlich eine gewisse Achterbahnfahrt. Und auch hier ist es sicherlich sinnvoll, frühzeitig einfach eben auch über einen entsprechenden Perfusor-Spritzenpumpe schon den Vasopressor zu substituieren und eben nicht erst zu warten, bis man in der Klinik oder im Schockraum oder auf der Intensivstation ist.
Gefühlt ist das ein bisschen ein Dogmawechsel, weil ich das Gefühl hatte, dass man früher darüber eher das noch so ein bisschen schlechter ankam, wenn man da mit einer peripheren Vigo kam und darüber schon Katecholamine gegeben hat. Und inzwischen ist das ja der Standard, den wir machen sollen und der sich auch gut etabliert hat. Oder sehe ich das falsch?
Auf jeden Fall. Ich glaube, man muss es natürlich auch so sehen. Also, das ist natürlich jetzt keine Entschuldigung dafür, dass man den Patienten nicht dann frühestmöglich dennoch adäquat ausstattet. Also, ich denke,
Nee, klar.
ich denke, darauf sollte man natürlich auch nochmal hinweisen. Aber gerade in Situationen, wo es zu einer relevanten Zeitverzögerung kommen würde oder man eben vielleicht auch einfach nicht die strukturellen Voraussetzungen hat, also vielleicht auch einfach man selber hat vielleicht auch noch gar nicht so viel Erfahrung im Legen von zentralen venösen Kathetern. Man hat vielleicht keinen Ultraschall dabei, man hat keine sterilen Kautelen und so weiter und so weiter. Finde ich eine sehr smarte Variante, den Patienten adäquat und schnell zu stabilisieren.
Und ein ZVK im Rettungsdienst haben wir auch schon öfter diskutiert, ist eher nicht mehr so gängig, muss man ja wirklich sagen.
Genau, also es gibt ja auch, muss man auch sagen, klar, es gibt natürlich auch spezialisierte Teams, also auch wenn man jetzt über so Dinge spricht, wie jetzt irgendwie Blutgaben, präklinisch und so weiter. Also man kann sicherlich alles machen, aber es ist ja immer so die Frage für die breite Masse, was ist da immer praktikabel? Und ich glaube,
Genau.
hier ist es sicherlich eine gute Empfehlung. Gut, was sind denn noch so Kriterien, wie wir auch vielleicht auch die Gewebeperfusion abschätzen können? Und hier gibt es tatsächlich zwei Dinge, die jetzt empfohlen werden. Zum einen, dass wir standardmäßig die Recap-Zeit erheben. Also wir kennen das ja aus PHTLS, ITLS und so weiter. Also wird ja diese Recap-Zeit eigentlich schon seit 15 Jahren gepredigt. Aber fairerweise muss man jetzt sagen, in der Sepsis-Therapie hat es jetzt dann doch ein wenig länger gebraucht, bis es Einzug gehalten hat. Aber wir haben da ja relativ gute Daten auch aus der Andromeda-Schock-Studie gesehen, wo man dann doch eben zeigen konnte, wenn man hier die Flüssigkeitstherapie eben auch mit der Recap-Zeit entsprechend gesteuert hat, auch wenn es jetzt quasi keinen, zumindest mal in der Initialstudie, keinen initialen Mortalitätsvorteil hatte. Man konnte eben aber dennoch die Patienten genauso gut stabilisieren und man hat insgesamt, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest mal weniger Volumen gegeben und man konnte auch den SOFA-Score deutlich mehr senken in der Initialphase. Was zusätzlich auch noch empfohlen wird, ist die Messung des Laktats. Laktat ist insofern auch ganz spannend, auch wenn es jetzt vielleicht als Diagnosekriterium selbst nicht so eine hohe Sensitivität und Spezifität hat, aber es ist sicherlich ein sehr, sehr guter Verlaufsparameter. Und das empfiehlt eben auch die Leitlinie, dass wir eben halt, dass es auch das Ziel von unserer Flüssigkeitstherapie sein sollte, eben den Laktatspiegel in den ersten Stunden zu senken, weil wir damit eben auch die Mortalität, oder das ist zumindest mal ein gutes Zeichen, dass wir wahrscheinlich die Mortalität des Patienten entsprechend senken können. Das heißt, so ein Laktatspiegel, auch wenn das jetzt quasi vor allem jetzt in der Primärphase empfohlen ist, ist immer ein Verlaufsparameter. Einmal messen ist keinmal messen. Das heißt, es macht auch einfach Sinn, das regelmäßig zu tun. Und wir haben natürlich eben auch die Möglichkeit, gerade wenn wir jetzt BGAs abnehmen, einen Laktatspiegel uns anzugucken. Und was ich persönlich dann immer auch noch ganz interessant finde, ich gucke mir dann zusätzlich auch nochmal den Base Access an. Und am Ende ist es dann ja immer so, man bekommt ja dann immer so ein Gesamtbild von dem Patienten. Und man kann eben damit auch ganz gut sehen, wohin ich jetzt eben mit meiner hämodynamischen Therapie steuere. Genau. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weitergehen, wie könnten wir denn jetzt eben noch unsere Flüssigkeitstherapie steuern? Und irgendwie müssen wir das ja natürlich auch entsprechend überwachen. Und hier gibt es verschiedene Parameter. Zum einen gibt es sogenannte dynamische und statische Parameter. Also was klassischerweise so ein statischer Parameter ist oder als statischer Vorlastparameter gilt, ist der zentrale venöse Druck. Auch hier gab es ja in den letzten Jahren große Diskussionen, sollen wir den nutzen, sollen wir den nicht nutzen. In der Leitlinie werden klar andere Dinge empfohlen, also eher die Schlagvolumenvariation oder die Pulsdruckkurvenvariation oder eben auch die Reaktion auf Flüssigkeitsboli, also oder den Passive Leg Raise Test. Nichtsdestotrotz, auch der ZVD ist sicherlich jetzt nicht ganz uninteressant, aber auch dieser Wert, ich hatte es ja eben schon gesagt, beim Laktat, ein Wert ist kein Wert, auch dieser Wert möchte natürlich am liebsten entweder kontinuierlich oder halt zumindest mal regelhaft gemessen werden. Auch das gibt sicherlich einen Hinweis drauf, aber wie gesagt, also die klare Empfehlung geht ganz klar Richtung diesen dynamischen Parametern. Und was auch die Empfehlung sagt, dass auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Expertenkonsens ist, dass wir eben auch hier frühzeitig auch auf die Echokardiographie zurückgreifen sollen. Ich meine, mittlerweile muss man ja sagen, wir lernen das jetzt ja auch schon relativ früh. Die Assistentinnen und Assistenten lernen das ja auch relativ früh, sogar schon in irgendwelchen Notfallsonographiekursen, dass wir zumindest mal eine grobe Abschätzung der kardialen Funktion entsprechend vornehmen können. Und man merkt es ja auch, die Notarzteinsatzfahrzeuge werden sukzessive immer besser ausgestattet, dass wir auch diese Handheld-Geräte, die wir eben zur Verfügung haben, doch einfach eigentlich auch meistens schon recht gute Bilder liefern, dass wir zumindest mal eine grobe Abschätzung darüber geben können, wo wir denn eben jetzt mit dem Patienten stehen. Ja, und damit würde ich quasi den Staffelstab das erste Mal weitergeben.
Genau, Christina Schaaf-Jansen, du darfst gerne mit dem nächsten Thema weitermachen, Infektion und antimikrobielle Therapie. Aber du darfst es natürlich so gestalten und formulieren, wie du möchtest.
Ja, vielen Dank, liebe Dana. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Es ist, würde ich meinen, für uns alle was Besonderes, was wir so gar nicht kennen. Und nachdem jetzt Felix Schmidt ja schon sehr viele Dinge über, wie erkenne ich die Sepsis denn überhaupt und wie kann ich den Patienten initial stabilisieren, erzählt hat, kommt jetzt letztendlich die einzig kausale Option, wie wir dann, wenn wir denn einen Patienten haben, der tatsächlich eine Sepsis hat, auch behandeln können. Und diese kausale Therapie ist natürlich die Gabe von antimikrobiellen Substanzen und in den meisten Fällen dann eben auch Antibiotika. Noch einmal einen Schritt zurück, wollen wir aber natürlich die Diagnose der Sepsis oder des septischen Schocks auch noch möglichst sichern, denn nicht jeder Patient, der einen Anstieg des SOFA-Scores hat, hat natürlich per se eine Sepsis oder nicht jeder, der dann auch noch hämodynamisch instabil ist, hat einen septischen Schock. Und deswegen ist es natürlich ganz zentral, dass wir versuchen, Erregermaterial zu gewinnen. Und da haben die Blutkulturen immer noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das heißt, es wird empfohlen, dass mindestens 2 Paar Blutkultursets abgenommen werden. Dadurch, dass das natürlich sehr schnell geht, sollte es auch noch vor Beginn der Antibiotikatherapie stattfinden. Wenn der Patient jetzt schon auf der Intensivstation liegt und antibiotisch vorbehandelt ist und jetzt erneut den Verdacht hat, dass er eine schwere Infektion oder eine Sepsis hat, dann sollte natürlich trotzdem, wenn man die Antibiotikatherapie dann eben umstellt, auch wieder neue Blutkultursets abgenommen werden. Neu ist, dass diese auch aus einer Punktionsstelle entnommen werden können. Das heißt, man muss insbesondere, wenn man sich den Patienten im septischen Schock zentralisiert vorstellt, ist es ja auch nicht sonderlich einfach, Blutkulturen zu gewinnen. Das heißt, es reicht tatsächlich einmal zu punktieren und da dann eben eine ausreichende Menge Blut für 2 Blutkultursets abzunehmen, weil damit einfach die Kontaminationsrate deutlich reduziert wird. Und je nach Verdacht des Infektionsortes sollten auch noch weitere Proben, wenn das in einem relativ akzeptablen Zeitrahmen auch möglich ist, gewonnen werden. Das heißt, bei Verdacht auf eine Sepsis bei Pneumonie, ein Sputum oder eine endotracheale Absaugung oder bei einer Urosepsis dann eben auch der Urin. Wenn der Verdacht auf eine Katheterinfektion ist, dann empfiehlt sich auch noch, dass gleichzeitig aus dem einliegenden ZVK Proben genommen werden und da auch aus den verschiedenen Lumen, um eine Time-to-Positivity zu erhalten und sich damit eben auch sicher sein zu können, dass der ZVK als solcher mutmaßlich der Infektionsort ist. Es gibt natürlich mittlerweile schon relativ moderne Verfahren, wie man noch schneller Pathogene detektieren kann. Next Generation Sequencing ist da so ein Schlagwort oder eine Multiplex-PCR. Das mag in einzelnen Szenarien sinnvoll sein, aber für die Breite des septischen Patienten sicherlich noch nicht jetzt für die Routine so zu empfehlen. Wenn wir dann eben das Material gesammelt haben, dann sollten wir auch schnellstmöglich, sage ich mal, mit der antimikrobiellen Therapie starten. Und das ist eben in den meisten Fällen dann eben auch der Start von Antibiotika. Und hier hat sich ein bisschen was an der Zeitachse geändert, letztendlich aber angepasst an die letzte Leitlinie der Surviving Sepsis Campaign von 2021. Dass im septischen Schock, also ein Patient, der auch wirklich die Schocksymptomatik hat, innerhalb einer Stunde therapiert werden soll, weil wir einfach wissen, dass jede Verzögerung mit Beginn der antiinfektiven Therapie dann auch zu einem relevanten Anstieg der Letalität führt. Etwas anders ist es, wenn der Patient eine Sepsis hat und damit eben keine wirkliche Schocksymptomatik. Hier macht es durchaus Sinn, dass man dann nochmal weiter in die Diagnostik geht, bei der Pneumonie vielleicht den Röntgenthorax macht, um sich auch zu vergewissern, ist es wirklich jetzt eine Sepsis basierend auf einer Pneumonie, weil je gezielter ich dann antiinfektiver starte, desto besser können sie natürlich auch wirken. Und hier gibt die Leitlinie letztendlich dann auch 3 Stunden Zeit, weil wir aus diversen Arbeiten und auch wirklich gut gemachten Meta-Analysen wissen, dass wenn es eben nur die Sepsis ohne die Schocksymptomatik ist, dass es erst nach 4 bis 5 Stunden zu einem relevanten Anstieg dann der Letalität kommt und wir eben diese Zeit nutzen können, um dann auch die ideale antiinfektive Therapie zu starten. Denn diese ideale antiinfektive Therapie, die ist gar nicht so einfach. Weder in der Sepsis noch natürlich auch in anderen Infektionen. Wie ich es gehört habe, kommt in 2, 3 Wochen auch die neue Leitlinie der PEG heraus, die ja jetzt mittlerweile auch seit 7 Jahren nicht aktualisiert wurde und wo man sicher hier nochmal viel, viel tiefer ins Thema einsteigen kann. Aber ganz grob gesagt, wenn ich einen Patienten habe, der eine Sepsis oder einen septischen Schock hat, dann möchte ich natürlich mit einem Breitspektrum Antibiotikum starten. Das sollte damit also alle wesentlichen Bakterien erfassen, die für meinen verdächtigen Infektionsort so in Frage kommen. Was man aber nicht machen soll, ist, dass einzelne Bakterienarten und damit vor allem gemeint sind die gramnegativen Erreger, durch eine Substanz doppelt abgedeckt werden. Also es ist genug Daten, die zeigen, dass man damit nur die Toxizität steigert, weil man eben additiv 2 Substanzen gibt, aber es eben keine verbesserte Wirkung gibt. Man hat auch mehr Resistenzdruck, aber erreicht letztendlich keinen zusätzlichen Gewinn. Und wenn ich etwas aus der Leitlinie empfehlen kann, dann ist es einmal, sie komplett aufzumachen und dann auf Seite 45 zu gehen und sich genau diese Tabelle auch auszudrucken und vielleicht ins Arztzimmer zu hängen oder sie für zu Hause anzuschauen, weil letztendlich jetzt für jedes Organsystem und ob es dann noch nosokomial oder ambulant erworben ist, ob es die Sepsis oder der septische Schock ist, das einmal durchzugehen, ich glaube, davon wird ehrlicherweise niemand profitieren. Vielleicht eine der wichtigen Punkte, die man aber da schon noch einmal dazu sagen muss, weil es natürlich eine Tabelle ist und damit eine Empfehlung, wo man schon auch beachten muss, dass die im Zweifel nicht für jeden Patienten und jedes Krankenhaus so verwendet werden können. Vielleicht haben einige schon das Tarragona-Prinzip gehört. Es sind letztendlich verschiedene Punkte, die man beachten muss, wenn man einen Patienten mit einer Infektion und damit natürlich auch mit einer Sepsis mit Antibiotika behandelt. Das heißt, ich muss meinen Patienten im Fokus haben. jeder Patient hat eine gewisse Vorgeschichte, ist antiinfektiv vielleicht vorbehandelt, hat Vorerkrankungen, die dann ein gewisses Erregerspektrum bedingen. Damit muss ich natürlich auch in der Wahl der antiinfektiven Therapie eingehen. Das zweite ist, dass man hard and early agieren soll. Das heißt, wir sollen frühzeitig, dazu hatte ich schon gesagt, agieren. Und man soll natürlich auch als Breitspektrum-Therapie beginnen, um dann im Verlauf, wenn der Keim bekannt ist, zu deeskalieren. Gleichzeitig muss man aber auch auf die Resistenzlage des Krankenhauses eingehen. In dieser Tabelle findet sich sehr, sehr häufig Linezolid. Jetzt arbeite ich an einem Haus, wo wir sehr viel Probleme mit LRSE haben und deswegen Linezolid nur sehr, sehr sparsam einsetzen und damit für unser Haus diese Tabelle adaptiert haben. Das muss auch gegebenenfalls an anderen Krankenhäusern so stattfinden, aber da bringen sich sicherlich auch die ABS-Teams sehr, sehr gut ein. Das Letzte ist dann, dass wir noch den Wirkort evaluieren müssen. Das ist aber in dieser Tabelle sehr schön dargestellt, weil natürlich die Gewebepenetration der unterschiedlichen Substanzen verschieden ist. Und dann natürlich auch stetig zu reevaluieren, ob denn die Therapie, die wir gewählt haben, auch tatsächlich passt. Jetzt ging es die ganze Zeit um Antibiotika. Es gibt aber natürlich auch mehr Keimarten, einmal die Pilze. Aber wenn der Patient kein Risiko hat für eine Pilzinfektion oder nur ein niedriges Risiko, dann sollte auch nicht kalkuliert eine antimykotische Therapie durchgeführt werden. Das ist natürlich gar nicht so einfach zu evaluieren, ob ein Patient so ein Risiko hat. In den meisten Fällen geht es natürlich hier um die Candida-Infektion, dann, wenn der Patient schon länger auf der Intensivstation liegt. Das heißt, hat er schon länger irgendwelche Venenkatheter? Wie, ist er neutropen? Ist er immunsupprimiert? Hat er eine rezidivierende Anastomoseninsuffizienz des Abdomens, dann könnte es natürlich auch sein, dass es eine Candida-Sepsis ist. Oder auch die Schimmelpilzinfektion, hier typischerweise die Aspergillen. Ist der Patient neutropen nach einem Covid- oder Influenza-ARDS oder organtransplantiert? Das sind dann natürlich Spezialfälle. Das ist, denke ich, auch nichts, was man in der ersten Stunde entscheiden muss, sondern letztendlich dann reevaluieren frühzeitig, ob es für diesen Patienten denn notwendig ist, so eine Therapie zu beginnen, aber grundsätzlich für das Gros der Patienten, die vor allem mit dem Rettungsdienst kommen, eher zurückhaltend. Für die Antibiotika, und das zeigt dann eben auch diese Tabelle, stehen natürlich im Fokus die Beta-Lactame, wie zum Beispiel das Piperacillin-Tazobactam. Und allgemein muss natürlich bei der Gabe von Antiinfektiva darauf geachtet werden, wie ich sie verabreiche. Und da steigen wir jetzt nur ganz kurz einmal in dieses Kapitel Pharmakokinetik, Pharmakodynamik ein. Darüber könnte man alleine schon, sag ich mal, eine Stunde reden. Aber ich glaube, das führt jetzt, denke ich, auch zu weit. Wir müssen einfach beachten, wie Antibiotika wirken und Beta-Lactame wirken letztendlich zeitabhängig. Und damit wissen wir aus vielen Studien, dass diese Bolusgaben, wie wir sie vor 10 Jahren gemacht haben, häufig nicht zu adäquaten Wirkspiegeln führen und deswegen eine prolongierte oder kontinuierliche Infusion nach einem initialen Bolus besser sind. Man kann sich darüber streiten, wenn man jetzt keine Spiegelüberwachung hat, wirklich kontinuierlich. Wenn man es jetzt einmal aufs Niedrigste runterbrechen möchte und sagt, ich habe keine Spiegelüberwachung, dann ist sicherlich die prolongierte Gabe ein guter Mittelweg, um einerseits die Wirkung zu verbessern und andererseits nicht die Gefahr zu haben, dass die Spiegel ständig unterhalb des Zielbereichs sind. Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel geschafft, weil wir haben früh angefangen und haben hoffentlich damit auch, weil wir es breit gewählt haben, den Erreger abgedeckt. Was aber dann wichtig ist, ist, dass wir stetig auch reevaluieren. Das heißt, wir schauen uns jeden Tag an, gibt es denn neue Erkenntnisse aus der Mikrobiologie? Kenne ich jetzt diesen Erreger? Habe ich ein Resistogramm? Passt meine antiinfektive Therapie? Kann ich sie deeskalieren auf dann ein schmaleres Spektrum, einfach um die Breitspektrum-Antiinfektiva auch, ich sag mal, zu sparen? Und Wenn ich das dann noch im Verlauf der Therapie gemacht habe, bleibt dann die letzte Frage, wie lange mache ich es? Und hier wird man auch, sage ich mal, immer kürzer. Das heißt, wir haben uns jetzt auf 7 bis 10 Tage festgelegt, wenn, und das ist das Wichtigste, der Fokus tatsächlich auch saniert ist. Ich meine, bei einer Pneumonie kann ich nicht so viel Fokus sanieren. Im Abdomen sieht das ganz anders aus. Da ist es aber ganz klar, dass das natürlich frühzeitig dazugehört oder bei der Urosepsis, ob der Patient eine Harnableitung braucht. Und mit saniertem Fokus ist die Regeltherapiezeit 7 bis 10 Tage. Davon, sage ich mal, ausgenommen bleibt die Staph aureus bakteriämie, die Endokarditis und die Candidämie. Für alle gibt es ja letztendlich eigene Leitlinien, da ist die Therapiedauer länger, auch wenn die Therapie als solche erfolgreich ist. Aber bei jedweder anderer Art der Sepsis oder des septischen Schocks ist diese Therapiedauer grundsätzlich durchaus sinnvoll. Und wenn ich noch eine Unterstützung möchte, wann ich denn Therapie beenden kann, wird tatsächlich auch mit einem starken Empfehlungsgrad empfohlen, dass das Serum Procalcitonin gemessen werden soll und darauf basierend, das heißt auf dem Abfall des PCTs, dann auch die Therapie beendet werden soll, weil mittlerweile sehr viele Meta-Analysen auch zeigen, dass wenn ich einen Abfall um mehr als 90% habe oder es über 3 Tage unter 1 letztendlich liegt, dass dann die Infektion so weit im Griff ist, dass ich auch problemlos die Therapie tatsächlich mit den Antiinfektiva beenden kann.
Vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen für dieses Thema, finde ich, hast du das perfekt zusammengefasst. Und wir werden vielleicht einen Screenshot aus der Leitlinie versuchen, da mal auf die Seite, wo wir das hochladen, nochmal mit reinzupacken in die Shownotes, sodass man genau diese Seite 45, die du genannt hast, auch nochmal direkt sieht, wenn man unseren Beitrag aufmacht. Genau, und dann geben wir den Staffelstab auch gleich schon weiter an Maximilian Dietrich und du kannst einfach loslegen.
Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Ich darf das Kapitel Kreislauftherapie vorstellen. Wir haben ja vorhin von Felix schon die initiale Stabilisierung gehört und es gibt einige Abschnitte, die sich da überschneiden, also zur Steuerung, wie man steuert. Da hat man schon die Empfehlungen in der initialen Stabilisierung mit abgedeckt. Im Kapitel Kreislauftherapie geht es jetzt eher darum, welche Substanzen verwendet werden sollen, welche Kristalle oder welche Flüssigkeiten, welche Katecholamine. Und da würde ich direkt mit der Flüssigkeitstherapie starten. Die erste Empfehlung geht darum, welche Flüssigkeiten man verwenden soll, um die Patienten im septischen Schock oder Patienten mit Sepsis zu stabilisieren. Und da werden eben balancierte Kristalloide als primäre Empfehlung abgegeben. Da gibt es relativ große randomisiert kontrollierte Studien aus den letzten Jahren dazu. Letztendlich ist der Effekt relativ klein, aber ich denke, in Deutschland ist es schon lange Standard, dass wir balancierte Kristalloide verwenden und auch da gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Sterblichkeitsvorteil durch die Anwendung bei Patienten mit Sepsis, sodass wir da von unserem Standard, denke ich, nicht abweichen sollten und weiterhin einfach balancierte Lösungen als Standard für unsere Patienten verwenden sollten. Spannender ist dann schon die Frage, welches Kolloid wir verwenden sollten oder ob wir überhaupt Kolloide verwenden sollten, wenn Patienten sich mit balancierten Kristalloiden nur schlecht stabilisieren lassen. Und da gibt es jetzt in der neuen Leitlinie eine Änderung im Vergleich zur Vorgängerleitlinie. Jetzt wird nur noch Albumin additiv zu balancierten Kristalloiden empfohlen, wenn man große Mengen an Flüssigkeit braucht, um eine hämodynamische Stabilisierung zu erreichen. War eine Empfehlung, die wir sehr viel diskutiert hatten. In der Leitlinie zuvor stand auch noch Gelatinelösung mit drin. Letztendlich ist es aber so, dass bei Albumin Daten vorhanden sind aus randomisiert kontrollierten Studien oder zumindest einer Studie, muss man eigentlich genau sagen. Es war die Studie von Caironi aus 2015. Und da sieht man eben, dass man weniger Flüssigkeit braucht. Und zumindest die Patienten mit septischem Schock, war nur eine Subgruppenanalyse, dann auch ein besseres Überleben zeigen. Aber in der Gesamtkohorte gab es eigentlich keinen Unterschied, wenn man die betrachtet. Wie sieht es bei der Gelatine aus? Zur Gelatine muss man sagen, gibt es eigentlich auch keine wirklich negativen Daten. Es gibt einfach keine verwertbaren Daten aus randomisiert kontrollierten Studien. Und man weiß, dass bei Gelatine Anaphylaxien gehäuft auftreten können. Auch da sind die Daten relativ alt, auf denen diese Beobachtungen basieren. Aber es ist doch noch häufiger als bei Albumin. Und so hat man bei Albumin eigentlich gute Daten, hochqualitative Daten aus einer RCT, speziell für Patienten mit Sepsis. Für die Gelatine liegen keine vor und deswegen eigentlich nur noch die Empfehlung für Albumin und nicht mehr für die Gelatine, aber war eine Empfehlung, die auch in der Leitliniengruppe sehr lange und ausgiebig diskutiert wurde. Dann gibt es ja noch die Hydroxyethylstärke. Ich denke, da verrate ich jetzt nichts Neues. Die ist nicht empfohlen bei Patienten mit Sepsis und septischem Schock. Ist keine neue Empfehlung. Wissen wir schon seit Jahren, dass dadurch die Sterblichkeit erhöht wird und auch mehr Nierenersatztherapie benötigt werden soll. Deswegen bitte keine Hydroxyethylstärkelösung bei Patienten mit Sepsis und septischem Schock verwenden. Aber ich denke, das wird in den meisten Abteilungen, denke ich, auch so gehandhabt. Dann möchte ich zu den Vasopressoren springen. Da geht die erste Empfehlung zu Noradrenalin raus, dass das Noradrenalin unser primärer Vasopressor im septischen Schock und bei Patienten mit Sepsis sein soll. Und da ist, denke ich, auch der klinische Standard in Deutschland soweit, dass man primär Noradrenalin empfiehlt. Ist, denke ich, kompatibel zur SSC. In anderen Ländern ist Noradrenalin wahrscheinlich nicht immer verfügbar, aber in Deutschland ist, denke ich, Noradrenalin der primäre Vasopressor, den wir alle auf den Intensivstationen, im Rettungsdienst oder auch in der Notaufnahme verwenden. Und ich denke, den können wir auch im Vergleich zu anderen Substanzen so beibehalten. Richtig gute Daten, dass Noradrenalin jetzt super überlegen ist, gibt es da auch keine dafür aus randomisiert kontrollierten Studien, weil einfach keine wirklichen dazu gemacht worden sind. Aber es ist der klinische Standard und wir haben gute Erfahrungen damit. Und deswegen sollten wir das, denke ich, so beibehalten. Spannender ist dann, denke ich, die Frage, was man tun soll, wenn mit Noradrenalin allein kein ausreichender Blutdruck erzielt werden kann. Dann empfiehlt die Leitlinie analog zur SSC-Guideline auch Vasopressin. Das war, denke ich, auch keine wirkliche Neuerung. Es gibt ja einige RCTs dazu, die haben jetzt auch keinen enormen Überlebensvorteil gezeigt, aber so ein Trend zu weniger Nierenersatztherapie und vor allem eine katecholaminsparende Wirkung. Und die große Frage war aber eher, wann man mit Vasopressin beginnen soll, ab welcher Noradrenalin-Dosierung eine Hinzunahme von Vasopressin sinnvoll erscheint. Und da, auch da muss ich leider einschränkend sagen, es gibt keine guten Daten dazu, oder zumindest zum Zeitpunkt der Leitlinienerstellung gab es keine guten Daten dazu, sodass wir uns der SSC eigentlich angeschlossen haben, die aus klinischer Erfahrung raus einen Dosisbereich von 0,25 bis 0,5 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute angegeben hat. Und da hat sich auch unsere Leitliniengruppe angeschlossen. Jetzt muss man sagen, nach der Leitlinie kam noch eine KI-Analyse von großen amerikanischen Datensätzen, relativ hochrangig publiziert, raus, die auch die Grenze von 0,25 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute als gute Grenze mit einem Reinforcement-Learning-Algorithmus praktisch herausgefunden hat, sodass wahrscheinlich die Empfehlung, die wir jetzt da gewählt hatten, ohne dass die Daten uns zum Zeitpunkt der Erstellung der Leitlinie vorlagen, wahrscheinlich ganz, ganz gut passend waren mit den aktuellen Daten, die jetzt auch dann danach noch erschienen sind. Dann möchte ich einmal springen zu Methylenblau. Auch dazu gab es ja immer wieder Meta-Analysen und auch eine randomisiert kontrollierte Studie in den letzten Jahren. Ist, denke ich, eine vielversprechende Substanz. Die Daten reichen aber aktuell nicht aus, um dafür oder auch dagegen eine Empfehlung abzugeben, sodass das auch die Leitlinienempfehlung ist. Wir können einfach keine Aussage dazu treffen, weil die Datenlage es nicht hergibt. Aber es ist sicher eine vielversprechende Substanz, die wir in den nächsten Jahren noch erforschen sollten, ob sie im septischen Schock vielleicht sehr nützlich sein könnte für unsere Patienten. Über das Telepressin mag ich hinweggehen, war auch eine Leitlinienempfehlung dagegen. Ist, denke ich, auch so gehandhabt, dass es eigentlich nirgends als Vasopressor verwendet wird bei Patienten mit septischem Kreislaufversagen. Gibt es auch eine klare Empfehlung dagegen, sodass ich eigentlich direkt zu den Inotropika springen möchte, also vor allem auch zu Patienten, die eine kardiale Dysfunktion haben. Und gibt es ja häufiger bei Patienten mit Sepsis, dass auch eine septische Kardiomyopathie vorliegt und wir trotz adäquatem Blutdruck und angemessener Flüssigkeitstherapie aufgrund von einer schlechten kardialen Funktion, sei sie jetzt vorbestehend oder auch neu entwickelt, keine adäquate Gewebeperfusion hergestellt werden kann. Gewebeperfusion ist, denke ich, ganz wichtig, dass man da den Fokus drauf legt. Wir haben es ja vorhin schon mit der Rekap-Zeit gehört, dass eben vor allem die Wiederherstellung der Gewebeperfusion ein ganz entscheidendes Ziel im septischen Schock und bei Patienten mit Sepsis darstellt. Und genau für die Patienten mit septischem Schock, mit schlechter Gewebeperfusion, trotz adäquatem Blutdruck und adäquater Flüssigkeitstherapie und kardialer Dysfunktion, da kommt auch wieder das Echo ins Spiel, was wir vorhin schon im Kapitel Initiale Stabilisierung gehört haben, dass es eben eine entscheidende Rolle spielt. Bei diesen Patienten sollten wir dann Dopamin verwenden. Der SSC-Guideline steht auch Adrenalin noch als alternative Substanz drin. Wir haben uns jetzt entsprechend der letzten Leitlinie auch schon wieder auf das Dopamin geeinigt. Warum? Unter Adrenalin sieht man halt regelhaft auch oft einen Laktatanstieg. Und Laktat ist ein entscheidender Zielparameter für uns zur Steuerung der Therapie. Und deswegen da der Vorteil beim Dopamin. Es gibt auch eine randomisiert kontrollierte Studie, die beide Schemata miteinander vergleicht. Da gab es eigentlich keine wirklich signifikanten Unterschiede, aber in der deutschen Leitlinie, weil es, denke ich, auch in allen Abteilungen und Krankenhäusern zur Verfügung steht, die Empfehlung für das Dopamin allein, falls mit adäquater Flüssigkeitstherapie und Vasopressoren keine adäquate Gewebeperfusion erreicht werden kann. Wichtig, wenn man das Dopamin aber hinzunimmt, muss man, denke ich, auch schon Vasopressoren parat haben, weil es natürlich manchmal auch zu einem Blutdruckabfall führen kann. Da nochmal der Hinweis, dass man da wirklich darauf achtet, vielleicht schon das Noradrenalin bereit zu haben, bevor man mit Dopamin anfängt. Aber man würde ja sowieso nur mit Dopamin anfangen, wenn man mit Vasopressoren keine adäquate Gewebeperfusion erzeugen konnte. Dann die Empfehlung zum Levosimendan. Auch da schlagen wir vor, Levosimendan nicht einzusetzen. Ist auch was, was auf den Kongressen in den letzten Jahren sehr eingängig und ausgiebig diskutiert wurde. Und es gibt auch relativ viele Meta-Analysen dazu. Ist immer komisch, wenn es zu einer Substanz viele Meta-Analysen gibt und viele Meinungen in der Literatur. Letztendlich gibt es aber nur eine wirklich hochwertig randomisiert kontrollierte Studie. Das war der Leopard-Trial. Auch da kann man viel Kritik dran üben an dieser Studie, weil sie eben relativ unselektiv da Patienten eingeschlossen hat. Letztendlich hat man aber da negative Effekte durch das Levosimendan mit längerer Beatmungsdauer und mehr Herzrhythmusstörungen feststellen können, sodass diese Studie eigentlich im Moment die einzige ist, auf die wir uns beziehen können. Und die hat eben negative Effekte gezeigt, sodass aus dieser Begründung auch entsprechende SSC eine Empfehlung gegen eben das Levosimendan entsteht. Heißt aber nicht, dass die Substanz unbedingt schlecht sein muss. Wir haben aber im Moment keine guten Daten dafür, nur relativ wenig Daten dagegen, aber auf der aktuellen Datenlage muss man eben sagen, soll man Levosimendan nicht einsetzen, aber auch dazu wäre es sicher sinnvoll, vielleicht in den nächsten Jahren noch Studien zu machen. Dann gibt es neu zwei Empfehlungen zur venoarteriellen ECMO. Da geht es auch um Patienten mit kardiogener Schockkomponente zusätzlich zur septischen Schockkomponente. Und da macht man eben genau die Unterscheidung bei Patienten, die keine kardiogene Schockkomponente haben und therapierefraktären septischen Schock, explizit ohne kardiogene Schockkomponente. Da soll keine ECMO zur Anwendung kommen, weil man da eben weiß, dass die Sterblichkeit extrem hoch ist. Wie ist es bei Patienten mit septischem Schock und kardiogener Schockkomponente, sprich Patienten zum Beispiel mit septischer Kardiomyopathie? Da muss man sagen, kann man auf der aktuellen Datenlage keine Empfehlung weder dafür noch dagegen geben. Muss, denke ich, eine Einzelfallentscheidung sein. Es gibt Daten aus einer retrospektiven Analyse, die relativ vielversprechend sind, aber auch da ist dringender Forschungsbedarf und wir müssen die Patienten, sind natürlich auch relativ schwer zu rekrutieren, Patienten mit septischem Schock und kardiogener Schockkomponente noch weiter untersuchen und in weiteren Studien uns anschauen, aber im Moment kann man da keine Empfehlung dazu abgeben. Dann das Thema Beta-Blocker ist, denke ich, auch sehr aktuell in den letzten Jahren in vielen Studien untersucht worden und man hat mit der Vorstellung, dass man eben dem Patient vielleicht den Sympathikus blockt und dadurch eine Modulation des Immunsystems und sowas hervorruft, vor schädlicher Katecholaminwirkung praktisch schützt, versucht, Beta-Blocker zu geben, mit dem Ziel, ein Herzfrequenzziel meistens so zwischen 80 und 100 zu erreichen. Die meisten dieser Studien sind eigentlich negativ ausgegangen, eine sogar mit einer erhöhten Sterblichkeit in der Beta-Blocker-Gruppe. Deswegen sollte man eben Beta-Blocker bei den Patienten nicht routinemäßig anwenden. Wie sieht es aus, wenn der Patient jetzt tachykardische Herzrhythmusstörung hat? Ist ja häufig Patienten mit Vorhofflimmern zum Beispiel unter in der Sepsis entwickelt. Vielleicht Tachykard, 150er Frequenz. Und wir wollen eine reine Frequenzkontrolle machen im Rahmen von einer Rhythmusstörung. Und natürlich kann man im Rahmen von einer Rhythmusstörung Beta-Blocker weiterhin verwenden. Ist ja eine andere Indikation als routinemäßig die Frequenz einfach in irgendeinen mehr oder weniger willkürlich ausgewählten Normbereich zu senken, sodass man Beta-Blocker weiterhin zur Therapie von Herzrhythmusstörungen gerne einsetzen kann. Natürlich muss man immer aufpassen, dass sich die Hämodynamik unter Beta-Blocker-Therapie nicht verschlechtert. Und deswegen auch ganz wichtig nochmal der Hinweis, wenn man Beta-Blocker im septischen Schock bei instabilen Patienten verwendet, dann bitte nur sehr kurzwirksame Substanzen wie zum Beispiel Landiolol oder Esmolol. Das kann man schon machen, aber wirklich nur im Rahmen von Herzrhythmusstörungen. Ein Patient, der vielleicht noch eine Bedarfstachykardie hat, eine Sinustachykardie hat, einfach schneller ist im septischen Schock, den bitte nicht routinemäßig mit Beta-Blockern bremsen. Und ich denke, dann bin ich durch die hämodynamischen Empfehlungen schon einmal durch.
Hast du dazu, wir sind ja immer ein bisschen interaktiver Podcast, in der Pädiatrie wird ja ganz viel Dopamin verwendet. Ich habe ehrlicherweise gar keine Übersicht, ich habe das noch nie bei Erwachsenen gehabt. Ich frage gerne in die Runde, wenn ich schon so viel Expertise hier sitzen habe, inwiefern das bei Erwachsenen überhaupt irgendwie eine Rolle spielt.
Also ich glaube, in den vorherigen Leitlinien, ich müsste nochmal nachschauen, stand Dopamin, eine Empfehlung gegen Dopamin sogar noch drin. Da gibt es sogar relativ gute Daten, dass Noradrenalin im Vergleich zu Dopamin überlegen ist. Ich habe jetzt Dopamin schon gar nicht mehr genannt, weil es einfach in der Erwachsenenmedizin zumindest so wenig Rolle spielt. Ich denke, es wird in keiner Abteilung mehr wirklich verwendet. Also bei uns hat es überhaupt keinen Stellenwert mehr. Ich glaube, wir haben es nicht mal mehr vorrätig, wenn ich ehrlich bin, sodass ich es gar nicht mehr erwähnt habe. Aber da gibt es Daten, dass das Noradrenalin deutlich überlegen ist.
Und ich finde ja auch bei Kindern merkt man ja relativ klar, welche Altersklasse davon profitiert. Also muss ja sagen, die ganz Kleinen, da kann man das ja wirklich tatsächlich einfach so ein bisschen über die Inotropie nutzen. Also ich sage jetzt mal so bis 3 Monate, dass man, ich sage jetzt mal so als milder Stabilisator des Blutdrucks sicherlich gut funktioniert, wobei das beim kritisch kranken Kind auch schon wieder nicht richtig funktioniert. Also auch da müsste man dann ja irgendwie frühzeitig auch mit Noradrenalin oder je nachdem, was wo halt eben das Problem ist, wenn es jetzt ein Kardiokind ist, vielleicht auch frühzeitiger mit Adrenalin entsprechend starten. Aber ich finde, da ist es noch ganz smart. Aber ehrlich gesagt, auch bei den ganz Kleinen verliert sich dieser Effekt ja dann relativ schnell. Also ist zumindest mal meine Erfahrung.
Also eine relativ ausgewählte Patientengruppe.
Ja.
Das nächste Thema in der Leitlinie wäre die Beatmungstherapie und die haben Torben und Gunnar Elke in einer anderen Session aufgenommen. Ganz, ganz viel Spaß dabei.
Ja, ich sitze jetzt mit Gunnar Elke hier zusammen. Das ist das erste Mal, dass jemand aus meiner eigenen Klinik in 8 Jahren Podcast mit beim Podcast ist. Gunnar, schön, dass du da bist. Gunnar und ich wollen die Sepsis-Sonderfolge ergänzen um Beatmungstherapie, Ernährungstherapie und Stress-Ulkus-Prophylaxe. Zur Beatmungstherapie können wir einmal vorwegnehmen, dass die Empfehlungen so komplex sind, dass wir uns an den Änderungen entlanghangeln wollen und nicht jedes einzelne Empfehlung, zumal die Empfehlungen häufig redundant sind mit den gültigen Leitlinienempfehlungen zur Beatmung auf Intensivstationen, die man dann zusätzlich angucken kann. Genau. Die erste Änderung in der Beatmungstherapie ist das Tidalvolumen. Da hat sich auch nicht besonders viel geändert. Im Gegensatz zur alten Empfehlung soll jetzt ein Tidalvolumen um 6 Milliliter, in der alten Empfehlung war es weniger als 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht angestrebt werden. Was sich geändert hat, ist, dass wir nicht mehr den endexpiratorischen Druck kleiner 30 cm Wassersäule halten wollen, sondern eine Druckdifferenz, also ein Delta von kleiner gleich 14 anstreben. Was hauptsächlich, denke ich, den neueren Studien zugrunde liegt, in denen es um adipöse Patienten geht und mit hohem Piep beatmet wird. Genau. Die Piepeinstellung, willst du die machen?
Ja, genau. Also letztendlich bei der Piepeinstellung und die Übersicht findet man ja gut in der Leitlinie. Auf jeden Fall nochmal, hatten wir gerade ganz vergessen, Tom, herzlichen Dank nochmal für die Einladung hier. Genau, also bei der Piepeinstellung gab es in der DSG-Leitlinie aus 2018 keine Empfehlung und jetzt ist die neue Empfehlung reingenommen worden, dass vorgeschlagen wird, also ein niedriger Empfehlungsgrad bei Patientinnen mit Sepsis oder septischem Schock und moderatem oder schwerem ARDS die Einstellung des Piep mit Hilfe einer in der Tabelle vorgeschlagenen bettseitigen Methoden zu individualisieren. Also man geht auch da, orientiert sich zwar noch an der PIEP-FIO2-Tabelle, aber es wird auch in dieser Empfehlung nochmal das Wort der individualisierten Beatmungstherapie betont.
Genau, nicht mehr so dogmatisch wie vorher an der Tabelle orientieren. auch gibt es eine neue Empfehlung für die inspiratorische Sauerstoffkonzentration. Hier gab es vorher auch keine Empfehlung. Jetzt wollen wir ein Ziel PaO2 zwischen 70 und 90 mm Hg, also ein SaO2 von 92-96% anstreben, was ja auch sehr ähnlich ist zu den Empfehlungen beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall. Also auch hier ein Lückenschluss in der neuen Leitlinie.
Genau, also dann kommen wir zu den Rekrutierungsmanövern. Da hat es zwei Änderungen gegeben. Einmal, dass jetzt das nochmal konkretisiert wird, dass empfohlen wird, keine Durchführung von prolongierten, in Klammern über 60 Sekunden, Rekrutierungsmanövern durchzuführen mit einem starken Empfehlungsgrad und dann mit einem schwachen Empfehlungsgrad vorgeschlagen wird. Also dass letztendlich keine Empfehlung mehr für Rekrutierungsmanöver unabhängig von der Länge gegeben wird.
Genau, die Evidenz ist stärker für die längeren, ne? Dass man das auf jeden Fall nicht machen sollte. Nichtinvasive Beatmung wurde auch neu in die Leitlinie aufgenommen. Früher gab es keine Empfehlung hinsichtlich nichtinvasive Beatmung vor. Jetzt gibt es mit schwachem Evidenzgrad, aber trotzdem gibt es die Empfehlung bei hypoxischen Patienten mit moderater respiratorischer Insuffizienz, also einem Horowitz-Index zwischen 100 und 300, eine nichtinvasive Beatmungsunterstützung wie NIF, CPAP oder HIFLOW anzuwenden. Genau, das ist ja auch, ich glaube, im klinischen Alltag häufig schon angekommen, dass man die Patienten erstmal an die NIF nimmt. Hier jetzt nochmal die Leitlinienempfehlung, die sich davor nicht dazu geäußert haben.
Genau, und zur vorletzten Änderung, was die Bauchlagerung anbelangt im Vergleich zur DSG-Leitlinie aus 2018, wo ja noch gesagt wurde, dass mindestens 16 Stunden eingehalten werden sollten, wird jetzt hier empfohlen, auch mit einem starken Empfehlungsgrad, eine Bauchlagerung über mindestens 12 Stunden, vorzugsweise 16 Stunden durchzuführen. Und was letztendlich gleich geblieben ist, dass die Bauchlagerung natürlich frühzeitig erwogen werden sollte und diese unverzüglich umgesetzt werden sollte nach Indikationsstellung.
Genau. Und abschließend noch zur ECMO. Da gab es vorher auch keine Empfehlung und jetzt ist auch die Empfehlung sehr zurückhaltend. Eine ECMO soll nur in Betracht gezogen werden, wenn vorher alle Empfehlungen ausgeschöpft wurden, inklusive Bauchlagerung, und wir trotzdem eine schwere Gasaustauschstörung haben. Also ganz klar gegen den frühzeitigen Einsatz einer ECMO im septisch assoziierten ARDS. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir haben weiterhin Tidalvolumen um die 6 Milliliter, die wir anstreben. Der Spitzendruck ist nicht mehr bei 30 Millimeter gekappt, sondern bei einem Delta von kleiner 14 Zentimeter Wassersäule. Genau, wir sollen den Piep individualisieren, also Piep-Tabelle als Orientierung weiterhin, aber wir sollen Individualisierungsmethoden anwenden. Wir haben einen Ziel SPO-SAO2 von 92-96%. Wir rekrutieren nicht. Wir versuchen es mit nichtinvasiver Beatmung. Bauchlage auf jeden Fall, gegebenenfalls und frühzeitig, aber etwas kürzer als früher möglich. Und ECMO erst nach Ausschöpfung aller konservativen Maßnahmen. So viel zu den Empfehlungen zur Beatmungstherapie. Wie gesagt, da kann man noch einen ganzen Podcast drüber machen, einen eigenen. Wenn ihr da tiefer eintauchen wollt, guckt in die Leitlinie Beatmung auf Intensivstation beziehungsweise in die Sepsis-Leitlinie, um die genauen Empfehlungen nochmal nachzulesen.
Gehen wir mal weiter in der Leitlinie, und zwar zur Nierenersatztherapie. Christina, das hast du wieder vorbereitet.
Genau, und ihr merkt schon, die Leitlinie beschäftigt sich sehr viel mit letztendlich Organunterstützungs- oder Ersatzverfahren. Beatmung haben wir gehört, inklusive der VV-ECMO und auch die VA-ECMO in der septischen Kardiomyopathie. Und das Organ, das aber am häufigsten versagt im septischen Schock, ist tatsächlich auch die Niere. Und bei einigen der Patientinnen und Patienten ist dann eben auch eine Nierenersatztherapie notwendig. Und die erste Empfehlung, die sicherlich nicht wirklich zum Wissen beiträgt, sondern eher ein Politikum darstellt, ist, dass die Nierenersatztherapie sowohl von IntensivmedizinerInnen als auch NephrologInnen indiziert und durchgeführt werden darf. Das ist aber sicherlich auch deswegen wichtig, weil natürlich in der Intensivmedizin die, sage ich mal, die Welt nicht stillsteht und wir natürlich auch sehr häufig nachts mit einer Dialyse starten müssen. Aber wann starten wir jetzt mit einer Dialyse? Es gibt letztendlich diese absoluten Indikationen, wenn ich eben nicht warten kann bis zum nächsten Morgen. Und so das typische Akronym, das man vielleicht sogar schon im Studium gelernt hat, ist dieses AEIOU. A wie die schwere Azidose, die eben sich konservativ nicht einfach beheben lässt, zum Beispiel durch eine optimierte Beatmung. E wie die Elektrolytentgleisung. Und hier ist das Hauptelektrolyt eben das Kalium. Wenn es hier zu einer relevanten Hyperkaliämie, insbesondere bei nicht vorbestehender Niereninsuffizienz, kommt, hier wird das Grenzwert häufig die 6 Millimol pro Liter genannt. Auch das kann ich natürlich versuchen, konservativ zu behandeln. Aber wenn das eben resistent ist, auch dann sollte ich beginnen. Das I wie die Intoxikation spielt jetzt in der Sepsis oder im septischen Schock wenig Rolle. Und das O wie der Volume Overload, wenn ich hier insbesondere so eine relevante pulmonalvenöse Stauung habe, die dann wiederum zu so einer Beatmungs- oder Oxygenierungseinschränkung führt, die nicht warten kann, und die Uremie mit einer relevanten Bewusstseinsstörung, wenngleich das schon auch eine absolute Indikation darstellt, aber auch keine wirkliche Einigkeit besteht, wann jetzt da dieser Grenzwert erreicht ist. Wenn also eines dieser absoluten Kriterien vorliegt, dann sollte tatsächlich auch unverzüglich mit der Nierenersatztherapie gestartet werden. Ich aber eben keines dieser Kriterien habe und denke, dass ich auch mit konservativer Therapie, zum Beispiel Stimulation der Diurese durch Verfahren konservativ zur Kaliumsenkung hier auch noch einen Erfolg haben kann und sich vielleicht dann ja durch die antiinfektive Therapie auch der Zustand des Patienten verbessert und ich damit vielleicht gar kein Nierenersatzverfahren mehr brauche, dann sollte ich tatsächlich auch zuwarten und natürlich regelmäßig reevaluieren. So ein Mittelding stellt dann die Situation dar, wenn ich eigentlich schon mir sicher bin, dass der Patient in den nächsten 2, 3, 4 Stunden tatsächlich auch eine Dialyse brauchen wird, weil einfach das Kalium immer anhaltend bei 6 ist, die konservative Therapie nicht mehr wirklich wirkt, er auch seit 2, 3 Stunden an Uhr ist, dann kann ich davon ausgehen, dass das eben nicht mehr konservativ zu beherrschen ist. Und damit macht es tatsächlich auch Sinn, hier mit der Nierenersatztherapie zu starten. Dieser frühe und späte Start, das ist ja letztendlich auch gar nicht so einfach. Da haben sich sehr, sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den letzten Jahren damit beschäftigt. Und wer hier nochmal tiefer einsteigen will und allgemein in dieses Thema Nierenersatztherapie, den kann ich wirklich sehr die Leitlinie, die wir jetzt endlich haben, es gab noch keine Vorläuferleitlinie, auch jetzt S3-Leitlinie zur Nierenersatztherapie bei Intensivpatientinnen ans Herz legen. Die ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und deckt damit natürlich nochmal viel breiter dieses ganze Thema ab und geht vor allem auch nochmal viel breiter auch in die Literatur. Man muss auch sagen, dass ganz viele der Primärdaten, die uns zur Verfügung stehen, nicht per se für den septischen Patienten natürlich entwickelt sind, sondern es sind Studien zur Nierenersatztherapie des kritisch Kranken, des Intensivpatienten. Aber in der Gro der Dinge sind sie trotzdem auch auf den septischen Patienten natürlich übertragbar. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Modi zur Verfügung, wie wir Nierenersatztherapie machen können. Das ist einerseits mal die Frage, machen wir es kontinuierlich oder intermittierend? Und dann die Frage, machen wir eine Dialyse oder eine Hämofiltration? Also machen wir diffusive Verfahren oder konvektive Verfahren? Auch die gibt es dann letztendlich noch als Kombination. Und in der Sepsis und septischen Schock sind letztendlich die diffusiven Verfahren und die konvektiven Verfahren oder auch die Kombination der Verfahren gleichwertig anzusehen. Das heißt, wenn es keine andere Kontraindikation gibt, auf die komme ich dann auch gleich noch zu sprechen, dann können letztendlich alle Modi mal per se als gleichwertig angesehen werden. Auch bei den kontinuierlichen und intermittierenden Verfahren kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass sie in ihrer Wirksamkeit gleichwertig sind. Aber wenn man jetzt den klassischen Patienten auf der Intensivstation hat, einen septischen Schock, dann würde ich ja davon ausgehen, dass der hochdosierte Katecholamintherapie hat Und diese Patienten vertragen typischerweise, selbst wenn es diese ausgedehnt intermittierenden Verfahren dann vielleicht über 10 Stunden sind, die vertragen das trotzdem nicht sonderlich gut mit der Hämodynamik. Deswegen sind hier einfach basierend auf dem Status der Patientinnen die kontinuierlichen Verfahren doch häufig einfach überlegen. Genau, dann ist die nächste Wahl, mache ich systemische Heparin-Antikoagulation oder mache ich regionale Citrat-Antikoagulation? Denn irgendeine Art des Antikoagulants werde ich brauchen, damit mir letztendlich das Blut im Schlauchsystem nicht klottet. Und auch hier, und das ist das Schöne, grundsätzlich sind beide Verfahren auch hier als gleichwertig anzusehen, wenngleich man auch natürlich immer den individuellen Patienten beachten muss. Das bedeutet, dass wir natürlich bei der Citrat-Antikoagulation die Leber im Fokus haben müssen. Wenn wir den wirklich schwerstkranken Patienten haben, der ein septisches Multiorganversagen hat, dann kann es sein, dass es zu einer Citrat-Akkumulation kommt. Das heißt, ich muss einfach regelhaft das Calcium ionisiert und frei messen, um das Ganze dann zu evaluieren. Aber wir haben mittlerweile auch sehr, sehr gute Daten, dass selbst wenn ein Patient eine hepatische Dysfunktion hat, vielleicht auch mit Gerinnungsstörung, dass das nicht per se heißt, dass der Citrat nicht mehr verstoffwechseln kann. Und solange ich eben keine Citrat-Akkumulation habe, kann ich theoretisch auch eine Citrat-Dialyse beim Patienten verwenden. Auch eine Heparin-Antikoagulation kann ich natürlich verwenden. Auch hier muss ich dann individuelle Gegenanzeigen beachten. Das heißt, ist es ein Patient, den ich tatsächlich auch therapeutisch antikoagulieren kann? Denn wenn das nicht der Fall ist, dann kloppen diese Systeme einfach häufig sehr, sehr schnell. Idealerweise ist dann so eine PTT über 50 Sekunden anzustreben. Und wenn jetzt ein Patient erst operiert ist oder eine Hirnblutung hat gleichzeitig, dann kann das natürlich ein Grund sein, warum das so nicht funktioniert. Natürlich kann ich das System auch mit weniger Heparin verwenden. Dann kommt es aber eben sehr, sehr häufig auch zu einem Clotting. Jetzt werden Filter auf der Intensivstation häufig, ich nenne es mal, mit Standardeinstellungen eingestellt. Grundsätzlich gibt es aber auch im Rahmen der Nierenersatztherapie eine Dosis, die eben für den individuellen Patienten auch geeignet ist. Und ich denke, das ist auch relativ gut nachvollziehbar, dass eine sehr kleine und schlanke Patientin mit 40 Kilogramm nicht den gleichen Blut- und Dialysatfluss braucht wie ein Patient, der 150 Kilogramm hat. Gleichzeitig haben wir aber eben tatsächlich häufig Standardeinstellungen, die auch für eine gewisse Range an Patienten, ich sage mal wahrscheinlich zwischen 70 und 100 Kilogramm, auch ganz gut geeignet sind. Aber letztendlich gibt es eben die Empfehlung, was ist eine adäquate Dosierung? Und die gibt man eben an, mit wie viel Dialyserate wird der Patient behandelt in 20 bis 25 Milliliter pro Kilo pro Stunde. Jetzt müssen wir dabei aber auch noch beachten, dass häufig ja mal ein Filter auch für 1-2 Stunden abgebaut wird, sei es, weil der Patient ins CT geht, sei es für Umlagerungen und so weiter. Das heißt, man sollte sich, wenn man effektiv behandelt, auch eher an diesen oberen Grenzwert orientieren. Und dann, wenn man eben so einen Patienten hat, eine Zitzer-Dialyse, so diese Standardeinstellung, 2000 Milliliter Dialysatfluss die Stunde, dann mache ich noch ein bisschen Entzug dazu. Und dann komme ich bei 80 Kilo so mit 27 Milliliter pro Kilo pro Stunde raus und dann sind wir ja gar nicht schlecht. Wenn die Patientin aber halt nur 40 Kilo hat, empfiehlt sie es tatsächlich, das Ganze zu reduzieren und bei mehr als 100 Kilo dann eben auch nach oben anzupassen. Jetzt steht tatsächlich im Nierenkapitel schon eine Empfehlung dazu drin, wie ich letztendlich diese Dialyseverfahren dazu verwenden kann, um Zytokine letztendlich zu entfernen. Denn die Idee hinter dieser hochvolumigen Hämofiltration war es auch, dass man damit Zytokine, die ja als Trigger dieser überschießenden Immunreaktion gelten, aus dem Körper zu entfernen. Und die Hypothese war eben, wenn ich jetzt da ganz viel Dialyse mache und dann auch noch als Hämofiltration, wo ich eben vor allem eine bessere Mittelmolekülclearance habe, dass ich damit diese Zytokine rausfiltere und es dem Patienten dann eben deutlich besser geht. Aber da gibt es eben quasi keine positiven Daten, sondern zum Teil auch tatsächlich negative Daten, dass das eben für den Patienten nicht von Vorteil ist und deswegen auch nicht angewendet werden soll. Und zur Konsistenz würde ich jetzt auch einmal noch, auch wenn das später in der Leitlinie kommt, aber weil es eben genau auch zu diesem Thema Zytokine und extrakorporale Entfernung passt, diese Empfehlung zu diesem ganzen Thema Blutreinigung hier einmal schon aufgreifen. Und letztendlich war die alte Leitlinie hierzu relativ schmal und hat letztendlich nur gesagt, nicht außerhalb klinischer Studien, und hat alle weiteren Blutreinigungsverfahren hier über einen Kamm geschoren. Und wir haben uns jetzt eben in der Aktualisierung der Leitlinie überlegt, dass diese Verfahren einfach sich so sehr unterscheiden, als dass wir sie doch zumindest gruppieren wollen, und zwar hier einmal in drei Gruppen, nämlich jene der unselektiven Verfahren, die einfach basierend auf adsorptiven Prozessen, das heißt, das sind typischerweise so Kartuschen, und an die binden dann eben Moleküle, die eine passende Größe haben, und in die fallen eben die Zytokine gliedern. Dann die selektiven Verfahren, die letztendlich eine Polymyxin-Bihemoperfusion sind, zur Entfernung der Endotoxine in der gramnegativen Sepsis als zweite Kategorie, und dann als dritte Kategorie die Plasmapherese, wo eben das Ziel ist, ich nenne es mal das kranke Plasma des septischen Patienten zu entfernen und durch gesundes Spenderplasma dann zu ersetzen. Und eine klare Negativempfehlung gibt es für den Einsatz dieser unselektiven Zytokinentfernungsverfahren, letztendlich sehr ähnlich zu der gerade genannten hochvolumigen Hämofiltration, weil wir letztendlich sowohl aus den Primärdaten als auch aus einer sehr gut gemachten Meta-Analyse keine positiven Signale hier zu sehen, dass eine Zytokinentfernung im Rahmen der Sepsis oder des septischen Schocks für den Patienten, insbesondere im Hinblick auf die Sterblichkeit, von Vorteil sein kann. Und die Verfahren haben theoretisch auch Nebenwirkungen, wie die Entfernung dann auch von Antiinfektiva, und sind natürlich auch teuer, sodass es eben der aktuelle Stand der Literatur so nicht zulässt. Etwas anders ist es bei den anderen beiden Gruppen. Hier sind es letztendlich beides Statements, dass es zum aktuellen Zeitpunkt eben die Literatur nicht ausreicht, dass man jetzt schon eine Dafür-Empfehlung gibt, aber wir einfach Signale dafür haben, dass sie tatsächlich benefiziell für den Patienten sein könnten. Deswegen ist es so eine Weder-Für-Noch-Dagegen-Empfehlung, und es steht einen so gesehen frei, natürlich auch basierend, was ist am eigenen Haus möglich, ob man es jetzt einsetzt oder nicht. Und das ist bei der Polymyxin-B-Hämoperfusion, ist auch hier nochmal eine neue Studie letztendlich erschienen, jetzt nach Beendigung der Leitlinie. Da sind die Vorabdaten publiziert, die auch tatsächlich einen klaren Überlebensvorteil zeigen, wenn man das in der gramnegativen Sepsis in einem speziellen Kollektiv anwendet. Das bestärkt natürlich, dass jetzt diese neutrale Empfehlung sich so nicht übertrieben war. Und bei der Plasmapherese haben wir auch einige Meta-Analysen, die alle sehr kongruent tatsächlich einen Überlebensvorteil für die Patientinnen und Patienten zeigen, und erwarten auch in den nächsten Jahren hier einige randomisiert kontrollierte Studien, sodass man hier sicherlich, sage ich mal, im nächsten Update in 4-5 Jahren nochmal deutlich mehr dazu sagen kann.
Dann treffen wir uns nochmal.
Genau.
Was ich eigentlich ganz schön finde, wir machen ja ungefähr seit 7 Jahren diesen Podcast, und es ist so, dass wir mit einer Nephrologin, unserer Kollegin, Herr Professor Schmidt, Evelyn Martin, auch schon einen Podcast aufgenommen haben, die ja sehr versiert in diesem Thema auch mit drin ist, zur Nierenersatztherapie. Also wer da nochmal richtig ins Thema einsteigen will, kann das auch gerne nochmal nachhören. Jetzt gehen wir weiter zur Ernährungstherapie, und die stellt uns nochmal Gunnar Elke vor.
Und Gunnar, jetzt wollen wir über die Themen reden, die dich ja tagtäglich beschäftigen. Ernährungstherapie, Stressulkusprophylaxe und natürlich dann auch die Vitamine, also die Supplementierung. Wie sieht es denn aus? Erstmal wollen wir ja Zielgrößen definieren. Was streben wir denn an für einen Glukosespiegel im Sepsis, im septischen Schock?
Ja, da haben wir eben auch entsprechend drüber diskutiert in der Leitliniengruppe. Die Empfehlung war noch ein bisschen länger in der alten Leitlinie aus 2018. Wir haben es jetzt relativ knapp gehalten und haben gesagt, wir können keinen Zielbereich oder wollen keinen Zielbereich definieren, sondern haben einfach gesagt, dass eine Insulintherapie beim oberen Blutzuckerspiegel über 180 Milligramm pro Deziliter, also entsprechend 10 Millimol pro Liter, begonnen werden sollte. Also eine starke Empfehlung hier geäußert, weil es sonst schwierig wird, und das haben wir diskutiert, und der Punkt ist ja nicht ganz uninteressant, wenn man einen Zielbereich vorgibt, wie es natürlich auch in einigen Leitlinien auch über die letzten Jahre der Fall war, und man sagt zum Beispiel 140 bis 180 Milligramm, kann man natürlich zu Recht die Frage stellen, ja, was ist denn mit den Patienten, die unter 140 sind? Soll man die jetzt aktiv mit Glukose in diesen Zielbereich anheben, ja oder nein? Das sind sicherlich spannende noch wissenschaftliche Ansätze, aber so ist es klinisch, glaube ich, auch pragmatisch und praktikabel und eine kurze und knackige Empfehlung.
Genau. Also bleibt unsere Grenze von 180 Milligramm pro Deziliter beziehungsweise 10 Millimol pro Liter erhalten, genau. Im klinischen Alltag. Dann schließt sich ja direkt die Frage an, wann ernähren wir denn? Wann fangen wir damit an?
Genau, also man muss es immer betrachten, das ist mir wichtig, dass halt wirklich das Glukosemanagement ja nicht losgekoppelt von der exogenen Nahrungszufuhr, also der Ernährungstherapie gesehen wird. Und wir haben letztendlich in der Leitlinie bei hoher Konsensusstärke aber eben eine schwache Empfehlung ausgegeben, dass wir vorschlagen, Patienten nach hemodynamischer Stabilisierung entweder früh enteral oder früh parenteral zu ernähren und ganz wichtig dabei eben nicht nur die metabolische Toleranz, zu dem ja dann das Glukosemanagement gehört und die Glukosemessung, sondern eben auch, wenn man enterale Ernährung beginnt, eben die gastrointestinale Toleranz monitort, um hier dann entsprechend auf mögliche Nebenwirkungen der medizinischen Ernährungstherapie bei unseren Patientinnen zu achten.
Also wann ganz klar nach hemodynamischer Stabilisierung, und du hast das wie ja quasi auch schon angesprochen, parenteral und enteral stehen hier im septischen Schock gleichberechtigt nebeneinander oder in der Sepsis?
Genau, da haben wir uns so drauf geeinigt, auf der Basis der Daten der in den Meta-Analysen zugrunde liegenden randomisiert kontrollierten Studien, dass letztendlich es keinen Outcome-Effekt-Unterschied zwischen der Route der Ernährung gibt, auch wenn man immer dazu sagen muss, dass es keine großen Studien zur Ernährungstherapie explizit, also ausnahmslos in septischen Patienten gibt. So dass wir da auch ein bisschen extrapolieren von den Subkohorten der septischen Patienten in den großen Studien an allgemeinen Intensivpopulationen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Route macht de facto keinen Unterschied, sondern die Höhe der Zufuhr. Und diese Fehler kann man sowohl bei enteraler als auch parenteraler Ernährung machen. Bei parenteraler Ernährung natürlich oft noch ein bisschen leichter, dass man eben die gastrointestinale oder metabolische Toleranz des Patienten nicht adäquat berücksichtigt und dann diese Patientin gegebenenfalls überernähren könnte auf beiden Zufuhrwegen, und das wollen wir eben entsprechend vermeiden. Aber an sich, vom Outcome her, sollten Sie im Standard eben festlegen bei Ihren septischen Patienten, dass man sich für den einen oder den anderen Weg entscheiden kann, vielleicht auch eben beide, das entsprechend festlegen und dann eben nach der SOP die Patienten hoffentlich gut und sinnvoll ernährt.
Ja. Dann schließt sich ja direkt die Frage an, ich weiß, dass es in der Leitlinie nicht ganz so explizit drin steht, wie würdest du denn, mit wie viel Kalorien würdest du denn starten und auf was würdest du hochgehen? Kann man da was zu sagen?
Ja, also da könnten wir jetzt auch lange, und wir hatten ja schon einmal den Podcast zur Ernährungstherapie philosophieren. Wir haben uns da bewusst rausgehalten, weil auch da die Datenlage gerade bei explizit septischen Patienten oder den Vergleich septische Patienten versus nicht septische Patienten nicht genügend vorhanden ist, um da eine belastbare Aussage treffen zu können. Allgemein gilt ja die Empfehlung, wir sollten idealerweise eine indirekte Kalorimetrie unter Beachtung natürlich der geräteseitigen Limitationen durchführen bei unseren Patienten, wenn das nicht vorliegt, als Zielgröße die Schätzformel körpergewichtsbasiert 24 Kilokalorien pro Kilogramm, das als Zielgröße, und diese Zielgröße über die ersten 3 bis 5 Tage erreichen. Eben da auch wieder Steuerung über die metabolische oder gastrointestinale Toleranz.
Ja, und diese 24 Kilokalorien sind ja super praktisch, weil man einfach sagen kann, Körpergewicht ist das, was man pro Stunde zuführt, wenn man kontinuierlich ernährt.
Genau, bei einer einkalorischen Lösung, was ja alle Standard-enteralen Lösungen oder auch eben die parenteralen Ernährungslösungen sind, dann ist das eben recht einfach, genau.
Gut, so viel zur Ernährungstherapie. Kommen wir zu den Themen, die noch um die Ernährungstherapie drumherum sind. Die Stressulkusprophylaxe. Selbst ich komme ja aus einer Zeit, wo einfach jeder Intensivpatient eine Stressulkusprophylaxe gekriegt hat. Wie sieht das denn in der Sepsis aus?
Genau, da hatten wir letztendlich einmal eine zusätzliche DSG-Leitlinienempfehlung gegeben. Die findet sich auch eben, wenn man die Sepsis-Leitlinie öffnet, auch oben in der Zusammenfassung der Änderung oder der neuen Empfehlung. Und dort haben wir eben reingenommen, dass wir mit starkem Empfehlungsgrad nur bei vorliegenden Risikofaktoren für gastrointestinale Blutung eine Stressulkusprophylaxe mit Protonenpumpeninhibitoren, also so auch schon konkret die Medikamente reingenommen, empfehlen, sodass man da auch sagen kann, wir sind da ein bisschen noch differenzierter geworden, vielleicht auch ein bisschen einfacher zu der Empfehlung vorweg und dass wir eben auch klar die Empfehlung für Protonenpumpenhemmer aussprechen und eben nicht Histamin-H2-Rezeptorantagonisten, die noch in der alten Leitlinie als Entweder-Oder-Option galt in der Empfehlung.
Jetzt hast du die Risikofaktoren schon angesprochen. Was sind denn die Risikofaktoren, auf die wir achten müssen?
Bei den Risikofaktoren muss man wirklich sagen, dass ganz ursprünglich ja, also wenn man einen Namen ja in der Intensivmedizin wissenschaftlich, also nicht nur diesbezüglich, aber insbesondere auch bei Stressulkusprophylaxe verbindet, dann ist es Deborah Cook aus Hamilton, Kanada, die ja ganz ursprünglich mal eine der ersten großen Studien zur Stressulkusprophylaxe durchgeführt hatte. Und da waren eben als Risikofaktoren respiratorische Insuffizienz definiert als maschinelle Beatmung über 48 Stunden, eine Gerinnungsstörung definiert als INR größer 1,5 und eine Thrombozytopenie mit unter 50.000 pro Kubikmillimeter angegeben, plus zusätzlich auch noch akutes Nierenversagen. Das sind alles, muss man ja sagen, Entitäten, die ein Patient gerade auch im septischen Schock gerne mitbringt, was heißt gerne, aber eben mitbringen kann. Und trotzdem wollten wir dieser Differenzierung noch Genüge tun, weil ja die Empfehlungen sowohl für Patienten mit Sepsis oder septischem Schock gelten. Und das kann man dann so auch differenziert betrachten, weil es natürlich auch viele, so zum Beispiel auch die dänische Arbeitsgruppe, die ja schon vor einiger Zeit eine große Studie gemacht hat zur Stressulkusprophylaxe versus Placebo und die halt ja damit eher propagiert hatten, man kann komplett auch auf eine Stressulkusprophylaxe verzichten aufgrund ja der niedrigen Mortalitäts- und Morbiditätszahlen generell von gastrointestinalen Blutungen. Das haben wir rauf und runter diskutiert. In der Zwischenzeit waren halt eben auch wieder einige Meta-Analysen publiziert und eben auch einschließend die große REVISE-RCT von Deborah Cook nochmal mit knapp 5.000 Patienten, auch wenn es auch hier wieder nicht explizit Patienten mit Sepsis oder septischem Schock waren. Und letztendlich sind wir da zu dem Schluss gekommen. Also A, differenzierte Empfehlung, dass die Risikofaktoren vorliegen sollten und eben gleich die Empfehlung, Protonenpumpeninhibitoren einzusetzen und nicht Histamin-H2-Rezeptorantagonisten.
Jetzt hast du das sehr schön dargestellt. Was ist denn die Kehrseite von Stressulkusprophylaxe? Also was ist das Risiko, wenn wir eine Stressulkusprophylaxe geben?
Genau, das war in den Studien dann immer mal mehr, mal weniger untersucht. Das hat sich natürlich auch über die Jahre entwickelt. Also zum einen wollen wir natürlich die gastrointestinale Blutung vermeiden durch die Stressulkusprophylaxe, wo sich natürlich auch viel in den letzten 10, 20 Jahren und die Studie von Deborah Cook, die erste ist ja nun schon so lange her, getan hat in der Behandlungsstrategie und auch in den Möglichkeiten. Und gleichzeitig sind natürlich Nebenwirkungen dessen, dass wenn man den Magen-pH anhebt, dass man zum einen natürlich die Pneumonierate erhöhen kann, wurde entsprechend auch untersucht in den Studien, wo sich eigentlich auch zwischen der medikamentösen oder unterschiedlichen medikamentösen Therapie im Wesentlichen in den großen Studien keine Unterschiede gezeigt haben. Was auch noch zusätzlich vorkam, dass man immer bei dem Einsatz von Protonenpumpeninhibitoren eine Assoziation zu erhöhter Rate an Clostridioides difficile Infektionen feststellen konnte und auch das war aber zuletzt eben in den großen Studien oder auch letztendlich in den Meta-Analysen, die wir uns angeguckt haben, keine signifikanten Unterschiede, sodass wir eben, wie ich finde, aber auch die gelungene differenzierte Empfehlung hier vorgegeben haben.
Und dann schließen wir unsere kleine Session hier ab mit der Frage nach der Vitamingabe. Da gab es ja in den letzten Jahren viel hin und her, gerade mit Thiamin und Vitamin C. Wie ist da die aktuelle Empfehlung aufgrund der Datenlage?
Genau, da könnten wir jetzt, glaube ich, einen ganzen Podcast mitfüllen, muss man sich mal vorstellen. Kurzum eben die HAT-Therapie, also die Hydrocortison, Vitamin C und also Ascorbinsäure und Vitamin B1-Kombinationstherapie, die ja ehemals auf Paul Merrick zurückzuführen war. Das ist jetzt wirklich in diversesten Studien und auch größeren Studien mit geeigneter Fallzahl letztendlich, ja, mehr oder minder oder mehr eher gesagt widerlegt worden, sodass wir halt klar hier die starke Empfehlung geben, diese Kombinationstherapie nicht zu verwenden bei Patientinnen mit Sepsis oder Sepsis-Schock. Ich werde dann gleichzeitig auch immer gefragt, ja, was sollen wir denn überhaupt geben oder was ist eine Möglichkeit, weil ja hier schon zwei Vitamine mit auch auftauchen. Da sagen wir zumindest aus ernährungstherapeutischer Sicht bei Intensivpatienten, dass die empfohlenen Tagesdosen für gesunde Erwachsene gegeben werden können. Da haben sie Standard-Spurenelement- und Vitaminpräparate verfügbar. Aber ganz klar sagen muss, die hochdosierte, auch alleinige Vitamin-C-Therapie ist ja letztendlich bei Patienten mit Sepsis und septischen Schock gezeigt worden, kann sogar das Outcome verschlechtern. Und die Kombinationstherapie eben hat auch keinen signifikanten Effekt auf klinische Endpunkte gezeigt, sondern eher in die andere Richtung, sodass wir eben diese Empfehlung vorgeben können. Also halten wir es fest, keine Kombinationstherapie aus hochdosiertem Vitamin C, Hydrocortison und Vitamin B1, aber weiterhin die Gabe von Standard-Spurenelement und Multivitamin. Präparaten und Vitamin B1 singulär, würde ich auch noch eine Lanze brechen wollen, dass eben Vitamin B1 an sich, zumindest auch in Netzwerk-Meta-Analysen dieser HAT-Therapie, eigentlich immer das positivste Signal hatte und am ehesten wohl auch nicht der negative Player war in dieser Kombinationstherapie. Und da es eben keinerlei Nebenwirkungsprofil hat, kann man hier eine Vitamin-B1-Dosierung, gerade auch bei Patientinnen mit vorbekanntem Alkoholabusus, vorbekannter bariatrischer Operation bei ihnen auf der Intensivstation oder vorbekannter Mangelernährung für die ersten 3 Tage geben in einer Dosierung von 100 Milligramm, um hier auch mögliche Refeeding-Syndrom-Problematiken gleich zu umgehen oder zumindest einzudämmen.
Super. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war ein guter Ritt durch die Leitlinie. Ich fasse nochmal die ernährungsspezifischen Sachen zusammen. Wir streben einen Blutzuckerspiegel von kleiner 180 Milligramm Deziliter, also 10 Millimol pro Liter an. Wir wollen eine Ernährungstherapie beginnen nach hämodynamischer Stabilisierung. Die Route ist dabei nach heutiger Datenlage egal. Also es ist egal, ob wir enteral oder parenteral ernähren. Wenn wir enteral ernähren, müssen wir den Reflux, also die gastrointestinale Toleranz, monitoren und gucken, dass die Leute das auch gut vertragen. Die Zielkalorien kann man besonders im septischen Schock nicht genau definieren. Deswegen orientieren wir uns an der Leitlinie für Ernährungstherapie auf Intensivstationen mit so ungefähr einer Zielkalorienzahl von 24 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Und die Stressulkusprophylaxe wollen wir bei Risikofaktoren machen. Die Risikofaktoren sind maschinelle Beatmung, eine Blutungsneigung, also ein INR, ein erhöhter INR bzw. Thrombozyten kleiner 50.000 pro Kubikmillimeter oder einem akuten Nierenversagen. Und dann wollen wir das Ganze mit einem Protonenpumpeninhibitor machen. Und abschließend, Hochdosis-Vitamintherapie ist obsolet. Alle Hoffnungen, die wir darauf gesetzt haben, konnten leider nicht bestätigt werden. Was wir weiterhin machen sollten, sind unsere Ernährungslösungen, die bekannten Vitamine zusetzen und gerade bei Risikopatientinnen und Patienten eine Thiamin-Substitution über 3 Tage erwägen, um einen Refeeding zu vermeiden. Genau. Gunnar, hast du noch Ergänzungen?
Ja, mir fällt noch ein, auch wenn wir das so nicht, sage ich mal, als Empfehlung ja ausgegeben haben, was die Stressorgusprophylaxe anbelangt, dass bitte darauf geachtet wird, wo ja natürlich heutzutage gefühlt fast jeder Patient, jede Patientin ja mit einem Protonenpumpeninhibitor schon versorgt ist. Aber wenn wir eben diese Protonenpumpeninhibitoren aufgrund einer Stressorgusprophylaxe ansetzen auf der Intensivstation, dass wir bitte dann bei Verlegung, Entlassung von der Intensivstation auch darauf achten, dass die Medikamente, natürlich wie auch andere Medikamente, nicht einfach so fortgeführt werden und dann am besten nach Krankenhausentlassung dann für den Rest des Lebens. Und jeder fragt sich ja, Mensch, warum? Also, dass da natürlich nochmal geprüft wird, ob man eben die Protonenpumpeninhibitoren absetzen kann. Das ist sicherlich nochmal ein guter Nachtrag.
Wichtiger Punkt, kann sich ja jeder gut vorstellen, dass so ein Patient das Pantozol für den Rest seines Lebens behält, was er irgendwann mal in einer Sepsis verordnet gekriegt hat. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis garantiert zum nächsten Mal.
Wir haben es ja nicht so weit.
Genau.
Und dann sind wir auch bei den weiteren Maßnahmen. Da ist zum einen das Thema Gerinnung noch eines, was wir besprechen wollen, und zum anderen auch die supportive und adjunktive Therapie, falls es da noch irgendwas gibt. Oder warst du mit deinem Thema da fertig, Christina?
Ich glaube, wir haben uns da jetzt so ein bisschen alle untereinander aufgeteilt und spielen uns, denke ich, einfach den Ball zu diesem
Perfekt.
Thema.
Genau. Dann viel Spaß dabei.
Super, wunderbar. Also ich glaube, ich darf zwei Themen noch vorstellen. Also ein Kapitel, was zwar relativ kurz gehalten ist von der Empfehlung her, allerdings was die Emotionalität bei der Leitlinienfindung anging, doch ein wirkliches Highlight war, das ist das Thema Hydrocortison. Also sicherlich auch ein Thema, was wirklich über die letzten Jahre mal macht man es nicht. Und was das Ganze ja wirklich nochmal total befeuert hat, war die Studie von Bosch, damals in JAMA. Als man in der retrospektiven Auswertung dann gesehen hat, also auch einem relativ großen Kollektiv irgendwie, knapp 90.000 Patienten, dass man zumindest bei einer sehr kleinen Gruppe nochmal Fludrocortison on top gegeben hat und man da zumindest mal einen Trend gesehen hat oder einen Überlebensvorteil bei diesen Patienten gesehen hat. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir konnten uns jetzt innerhalb der Leitliniengruppe da nicht so ganz dafür entscheiden, auch wenn es eine heiße Diskussion war. Ist auch insgesamt, muss man sagen, eine schwache Empfehlung. Für was wir uns klar ausgesprochen haben, ist die Gabe von Hydrocortison mit oder ohne Fludrocortison, das war nämlich genau der Punkt, bei Patienten mit septischem Schock und anhaltendem Vasopressorbedarf. Ich denke, beim Hydrocortison gibt es relativ wenig Diskussionen. Hier würde man eben die 200 Milligramm am Tag IV geben. Also für die Praxis gesprochen, ich persönlich bin auch ein großer Fan davon, wenn man das auch frühzeitig startet. Also sprich, auch wenn man jetzt quasi eine Fokussanierung im OP macht und der Patient jetzt einfach schon einen gewissen Zeitraum einfach schon auch länger hochdosiert Katecholamine laufen hat, dass man eben dann nicht eben erst wartet, bis der Patient zurück auf der ITS ist, sondern dass man auch schon in diesem operativen Setting diese Hydrocortisontherapie startet. Jetzt ist er noch ein bisschen spannend und da muss ich sagen, auch das fand ich jetzt ganz gut. Das haben wir uns tatsächlich auch ein bisschen von der SSC abgeguckt gehabt. Was heißt denn anhaltender Vasopressorbedarf? Und das ist ja immer so, mit sowas kann man ja nichts anfangen als Kliniker. Also man möchte ja am Ende irgendwie, wenn man nachts um 2:30 im OP oder auf der Intensiv steht, irgendwie auch einfach wissen, wann soll ich es denn jetzt eigentlich machen? Und hier gab es einfach ein klares Statement, dass man gesagt hat, okay, anhaltender Vasopressorbedarf heißt einfach, mindestens 4 Stunden Noradrenalin größer gleich 0,25 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute. Also einfach auch schon eine relevante Dosierung. Wenn man sich jetzt eben noch dazu entscheidet, das Fludrocortison on top zu geben, dann wäre das eine einmalige Gabe von 50 Mikrogramm pro Tag enteral. Wie gesagt, die Daten dazu sind, oder waren zumindest mal zum Zeitpunkt der Leitlinienerstellung, noch nicht so belastbar, dass man sich jetzt eben da klar dafür entscheiden konnte. Faktisch ist es so, es ist jedem freigestellt, ob man es jetzt eben on top gibt oder nicht. Genau. Und das zweite Thema, was ich noch vorstellen darf, das ist tatsächlich jetzt eins meiner Herzensthemen. Da geht es um das Thema Gerinnung. Also damit beschäftige ich mich natürlich sehr, sehr gerne.
Sie mögen also diese Kaskaden.
Ja, genau. Also da, wo man so viele Zeichen dann beschreiben muss und so. Genau. Also warum ist jetzt Gerinnung oder vor allem auch Antikoagulation bei septischen Patienten so wichtig? Es gibt grundsätzlich zwei Patientengruppen, die eine maximal aktivierte Gerinnung haben. Und das ist zum einen sind es tatsächlich Schwangere im dritten Trimenon oder es sind eben Patienten im septischen Schock. Und deswegen wundert es eben auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel Patienten im septischen Schock oder insgesamt kritisch kranke Patienten auch einfach eine relativ hohe Rate an thromboembolischen Ereignissen haben. Das kennen wir alle. Wir fahren auch vielleicht auch bei Patienten, die klinisch irgendwie jetzt nicht auffällig sind ins CT, weil wir denken, oh, vielleicht hat der Patient oder die Patientin irgendwie eine Anastomoseninsuffizienz. Und ganz beiläufig sehen wir dann eben auch zusätzlich noch on top eine periphere Lungenarterienembolie oder irgendwas Ähnliches. Das heißt, Antikoagulation ist wirklich etwas Wichtiges beim kritisch Kranken und vor allem halt eben auch bei den Patienten mit Sepsis und septischem Schock. Und hier muss man tatsächlich sagen, hat sich ein wirklicher Punkt geändert. Und hier haben wir uns auch zum ersten Mal wirklich der SSC angeglichen. Also Deutschland war ja eigentlich immer ein sehr klassisches Land, was auch den Einsatz von unfraktioniertem Heparin sehr klar verteidigt oder teilweise auch favorisiert hat. Und hier konnten wir uns einfach auch anhand der Datenlage jetzt dann zum ersten Mal auch da positionieren, dass wir halt gesagt haben, okay, wenn wir eben eine pharmakologische Prophylaxe der venösen Thrombembolie machen, dann bitte schön primär mit niedermolekularem Heparin. Da muss man einfach sagen, sind die Daten einfach deutlich belastbarer. Eine Einschränkung, und Christina hatte es vorhin in einem anderen Setting auch schon mal gesagt, all diese Daten, auf die wir zurückgreifen, sind allerdings meistens von Patienten, die kritisch krank sind. Also es gibt tatsächlich relativ wenige Studien, die wirklich nur mit septischen Patienten gemacht worden sind. Das muss man einfach als Einschränkung sagen. Aber wir versuchen natürlich dann einfach aus diesen Patientenkollektiven die Erfahrungen entsprechend zu übertragen. Um nichtsdestotrotz vielleicht das ein oder andere Bedenken dennoch zu adressieren, konnten wir uns innerhalb der Leitliniengruppe noch zu einem Expertenkonsens hinreisen lassen, dass wir eben gesagt haben, okay, bei welchen Patienten macht denn vielleicht irgendwie auch der Einsatz von unfraktioniertem Heparin Sinn? Und wenn wir eben Patienten haben mit hochgradig eingeschränkter Nierenfunktion, da ist ja theoretisch, sind da auch die niedermolekularen Heparine, haben da keine Zulassung für, haben wir eben gesagt, oder wenn die Patienten eben auch einen sehr hohen Vasopressorbedarf haben, dass man vielleicht auch die Angst hat, dass wenn wir jetzt irgendwie subkutan ein Medikament verabreichen, dass es nicht entsprechend ausreichend gut resorbiert wird, kann man entweder niedermolekulares Heparin einsetzen, dann aber bitte wirklich mit konsequenten Anti-CNA-Spiegelmessungen oder eben ganz klassischerweise das unfraktionierte Heparin. Ein Punkt, und da haben wir uns eher der europäischen Leitlinie angeschlossen, also der europäischen Leitlinie für die VTE-Prophylaxe. Da gibt es auch ein eigenes Kapitel für Critical Illness oder Intensivmedizin. Die SSC hatte sich in der letzten Ausgabe sehr klar gegen eine intermittierende pneumatische Kompression bei Patienten ausgesprochen. Allerdings, wenn man hier ins Kleingedruckte geschaut hat, was waren die Gründe dafür? Die SSC ist natürlich eine weltweite Leitlinie und die Begründung war einfach, dass es ein System oder eine Technik, die relativ teuer ist, muss man sagen, relativ aufwendig. Und man hatte zu dem Zeitpunkt einfach nicht den Benefit für die Patienten gesehen. In der europäischen Leitlinie ist es anders, allerdings gab es jetzt auch mittlerweile, oder zumindest mal zur Leitlinienerstellungszeitpunkt, auch neue Meta-Analysen, unter anderem eine von Wang. Und man hat gesehen, es gibt eben doch Patientengruppen, die von einer intermittierenden pneumatischen Kompression profitieren. Und auch mehr als jetzt nur, wenn man jetzt den Patienten irgendwie Thrombosestrümpfe anzieht. Und das sind vor allem die, die eben keine pharmakologische Thromboseprophylaxe erhalten können. Diese Patienten profitieren eben doch sehr davon, dass man diese manuelle, in Anführungszeichen manuelle Therapie entsprechend induziert. Die europäische Leitlinie lehnt sich da auch noch ein bisschen weiter aus dem Fenster und sagt, naja, es gibt auch sicherlich Patienten, die ein sehr hohes thromboembolisches Risiko haben. Hier würde ich tatsächlich auch die Patienten im septischen Schock, also gerade denen, denen es wirklich schlecht geht, auch mit dazu zählen. Und hier war eben die Aussage, dass man auch diese intermittierende pneumatische Kompression zusätzlich zur pharmakologischen Therapie machen kann. Allerdings muss man sagen, wenn man in die Meta-Analysen reinschaut, es gibt da einen positiven Trend für, aber die Daten waren zumindest mal unserer Ansicht nach nicht so belastbar, als dass man dafür jetzt eine klare Empfehlung hätte aussprechen können. Deswegen hatten wir das auch so nicht gemacht, auch wenn man das natürlich im Einzelfall gegebenenfalls auf Station anders entscheiden kann.
Okay. Kommen wir doch mal zu dem Thema, dass wir auch PatientInnen transfundieren müssen. Max, da wolltest du gerne noch was zu sagen.
Ja, sehr gerne. Ich darf einmal auf die Blutprodukte eingehen und ich würde mit den Erythrozytenkonzentraten starten. Die sollen ab einer Grenze von 7 Gramm pro Deziliter verabreicht werden, also eher ein restriktives Vorgehen. Da brauchen wir bei septischen Patienten jetzt nicht liberaler vorgehen, als wir es von anderen Patienten auch kennen. Ganz wichtig ist mir aber auch darauf hinzuweisen, dass man immer schaut, hat der Patient vielleicht noch physiologische Transfusionskriterien, liegt eine septische Kardiomyopathie mit Low Cardiac Output vor, da ist vielleicht eine Grenze von 7 zu gering. Also da sollte man wirklich auch schauen, hat der Patient physiologische Transfusionskriterien und auch diese mit in die Entscheidung mit einbeziehen und auch die Therapie individualisieren. Aber generell für alle Patienten, wenn man jetzt keine speziellen Umstände hat, keine physiologischen Transfusionsindikationen, dann kann man die Grenze von 7 Gramm pro Deziliter verwenden, wie man es auch von anderen Patienten, denke ich, in vielen Kollektiven so kennt. Wie sieht es denn mit den Plasmapräparaten aus? Da gab es ja auch immer wieder Ideen, dass Plasma vielleicht die Glykokalyx stabilisiert. Wir haben da selber auch mal eine Analyse gemacht, haben uns Patienten angeschaut, die Plasma im septischen Schock erhalten hatten. Das hat nicht zu einem Benefit geführt, war auch eine retrospektive Analyse, aber es gibt auch keine positiven Daten dazu, sodass man auch da sehr restriktiv vorgehen sollte und Plasma nicht als Volumenersatz oder aus ähnlichen Ideen oder Glykokalyx-Stabilisierung irgendwie verabreichen sollte, sondern restriktiv wie mit allen Transfusionen vorgehen sollte und wirklich entsprechend der Leitlinien zur Therapie mit Blutkomponenten dann auch Plasma einsetzen sollte. Da ist bei den Patienten mit Sepsis und septischem Schock überhaupt keine Ausnahme zu machen. Bei den Thrombozyten, auch da sollte man entsprechend der Transfusionsleitlinien vorgehen. Da wird eine schwere Thrombozytopenie von unter 10.000 pro Mikroliter als Indikation jetzt als Grenze hier in den Leitlinien genannt. Oder eben, wenn relevante Blutungen vorliegen, dann kann man natürlich auch schon bei höheren Thrombozytenzahlen transfundieren. Aber eigentlich gibt es da auch keine wirkliche Ausnahme im Vergleich zu anderen Patienten.
Ja, du hast es schon gesagt. So richtig ambitioniert sind wir nicht im Transfundieren. Und ich finde, das spiegelt sich auch in diesem ganzen Kapitel der weiteren Maßnahmen wieder. Wir wollen ja eigentlich immer ganz viel tun, damit es unserem Patienten besser geht. Aber wir sollten halt bei all diesen weiteren Maßnahmen doch stetig evaluieren, ob sie denn tatsächlich dem Patienten oder der Patientin was bringen. Und wir hatten es ja schon mit den ganzen Blutreinigungsverfahren, wo wir uns ja sehr, sehr kritisch mit auseinandergesetzt haben. Und für die Routine kann es ja letztendlich so wirklich empfehlen. Und ähnlich ist es auch mit den Immunglobulinen. Auch hier ist ja der Ansatz, ich gebe die Immunglobuline mit dem Ziel, dass der Patient sich letztendlich schneller von der dysregulierten Immunantwort erholt. Und Daten gibt es letztendlich schon seit über 40 Jahren. Das heißt, auch das ist nichts Neues. Aber wenn man insbesondere die randomisierten Studien anschaut, wenn man Meta-Analysen anschaut, die dann auch eine gute Grade-Bewertung haben, das heißt, dass sie eben auch in der Heterogenität der Daten, in der Datenqualität gut sind, dann ist es einfach so, dass man keinen Überlebensvorteil feststellen kann und deswegen dieses Verfahren, also die Gabe von Immunglobulinen, eben auch nicht für die Routine der Patientinnen und Patienten empfehlen kann im Rahmen des septischen Schocks. Ein letztes Thema, letztendlich auch additiv, ist von meiner Seite ist das Thema Bicarbonat. Wir sind natürlich immer wieder damit auseinandergesetzt, dass der Patient eine Azidose hat, im septischen Schock dann eben häufig auch eine Laktatazidose. Und natürlich wissen wir, dass Katecholamine in der schweren Azidose auch schlechter wirken. Und damit wäre ja eine gewisse Intention, den pH zu verbessern, um damit auch die Hämodynamik zu verbessern. Aber es wird eben auch im Sinne eines Expertenkonsens vorgeschlagen, dass NABIC nur in der Intention, die Hämodynamik zu verbessern, weil der pH damit ansteigt, nicht gegeben werden soll, weil eben die randomisierten Studien, die wir dazu kennen, keinen Überlebensvorteil haben zeigen können und natürlich durchaus auch Nebenwirkungen wie Hypernatremien damit auftreten können. Eine Anmerkung muss man dazu aber, denke ich, schon noch machen, ist nämlich die Patientinnen und Patienten, die schon ein relevantes akutes Nierenversagen haben, also Grad 2 oder 3, die sind natürlich eh schon mit einem sehr, sehr hohen Risiko, dass sie eine Dialyse dann auch im Verlauf brauchen. Und eine Subgruppenanalyse einer großen randomisierten Studie hat ergeben, dass diese Patientinnen und Patienten tatsächlich davon profitieren, wenn sie einen pH unter 7,2 haben und eben ein schweres akutes Nierenversagen, dass es dann auch zu einem Überlebensvorteil führen kann. Auch hier wieder Gesamtkohorte kritisch Kranke und nicht nur der septische Patient. Es wird jetzt eine Studie dazu geben, prospektiv, die genau diese Subkohorte auch im septischen Schock untersucht. Das heißt, hier werden wir auch zukünftig nochmal bessere Daten haben, aber für das Gros der Patienten bringt es eben nichts. Noch ganz kurz streifen, möchte ich das Thema der Sedierung. Ist definitiv, also Sedierung, Analgesie, Deliermanagement ist ein extrem wichtiges Thema auf der Intensivstation, aber es ist eben das Thema auf der Intensivstation und nicht nur des septischen Patienten. Und hier ist auch nur ein Querverweis auf die DAS-Leitlinie, die ja sehr aktuell ist, auch sehr gut ist. Und so werden wir es jetzt auch hier halten, dass natürlich man sich damit auseinandersetzen muss, aber nicht im Rahmen der Sepsis-Leitlinie, das wird eben zu weit gehen.
So haben wir es ja eben auch schon bei der Beatmungstherapie so ein bisschen gehalten. Dann würde ich gerne abschließend noch über zwei weitere Aspekte sprechen, und zwar zum einen die Behandlungsziele und Spätfolgen und dann auch Präventionsmaßnahmen und Impfungen. Ich werde das aber relativ kurz halten, weil es da auch gar nicht so starke Empfehlungen zu gibt. Bei den Behandlungszielen und Spätfolgen ist es so, dass man auf jeden Fall festgestellt hat, dass es Defizite in der Post-Sepsis-Behandlung gibt. Die sind einfach nicht von der Hand zu weisen, aber Evidenz eben kaum vorhanden ist. Daher sind die Empfehlungen als Best Medical Practice. Und man soll hierbei die Ziele mit den Angehörigen besprechen, und zwar so frühzeitig wie auch möglich. Und man kann auch, wenn es kein wirklicher Palliationsansatz ist, die Palliativmedizin mit einbinden. Und das Ganze kann sinnvoll sein, unabhängig von Diagnose und Prognose, einfach zur Verbesserung des Erkennens von Schmerzen, Wünschen und Ängsten der PatientInnen. Das Post-Intensive-Care-Syndrom mit Beeinträchtigungen nach überstandener Sepsis ist auf jeden Fall ein Thema, was, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch deutlich größer wird. Hierzu zählen zum Beispiel Delir, kognitive Dysfunktion, PTBS oder auch eine ZIP oder eine ZIM, also Critical Illness, Polyneuropathie oder Myopathie. Da muss man auch dran denken, dass wir das noch in die breitere Masse tragen. Das machen wir natürlich mit Formaten wie diesem auch schon, aber dass eben auch die Hausärzte vielleicht von solchen Syndromen Kenntnisse haben, weil bis zu 81% der Hausärzte bislang noch keine Kenntnisse darüber haben. So gab es zumindest eine Erhebung. Genau. Zusätzlich soll es Empfehlungen über die Aufklärung zu Beratungsangeboten von Selbsthilfegruppen geben, dass die PatientInnen da eben auch noch angebunden werden. Und jetzt noch einmal zu den Präventionsmaßnahmen und den Impfungen. Vor allem Prävention nosokomialer Infektionen ist natürlich ganz, ganz wichtig, und die Implementierung eines Antimicrobial Stewardship zur Sicherung einer rationalen antiinfektiven Therapie. Und auch eine Empfehlung einer multimodalen Strategie zur Implementierung von Infektionspräventionsmaßnahmen, also Verbesserung der Händehygiene, Reduktion von ZVK-assoziierten Blutstrominfektionen, der Senkung von Ventilator-assoziierten Pneumonien und der Senkung von Infektionen mit MRSA oder Clostridioides difficile. Und die Impfungen, die sollen natürlich nach dem STIKO-Schema erfolgen. Da ist eigentlich keine Neuerung sozusagen für medizinisches Personal, aber jährliche Impfungen für Influenza und auch für Covid-19. Und bei Asplenie gelten natürlich nochmal andere Empfehlungen. Da gibt es auch eine Empfehlung von der STIKO mit einer Antibiotika-Standby-Prophylaxe und einem Notfallpass. Genau, das war jetzt ein kurzer Ritt in den letzten zwei Kapiteln der Leitlinie. Was bleibt insgesamt noch offen und zu klären? Es gibt natürlich noch ganz viele Forschungsfragen und Evidenzlücken. Das haben wir, glaube ich, heute hier auch relativ gut rausgearbeitet, wo es vielleicht gar nicht so viel Evidenz zu gibt. Und es wäre schön, wenn wir zu allem vielleicht bis zu dem nächsten Update oder zu vielen Sachen dann nochmal Neuerungen haben würden, die natürlich dann auch wieder in der Leitlinie mit überarbeitet werden und implementiert werden. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Danke sagen, dass sich hier so viele Leute Zeit genommen haben für so eine umfangreiche Vorstellung. So viele Leitlinienautoren, wie gesagt, es ist eine wirkliche Neuerung für uns. Und trotz eines sehr beschäftigten Alltags von jedem Einzelnen wurde sich hier die Zeit genommen. Also das möchte ich einfach ganz großartig hervorheben. Das ist nicht selbstverständlich. Damit wir für diesen Beitrag auch CME-Punkte vergeben können, beziehungsweise Teilnahmebescheinigungen für das nichtärztliche Personal, fehlt uns noch ein Codewort. Fällt euch irgendwie eins ein oder soll ich mir eins überlegen?
Vielleicht als Querverweis und vielleicht damit auch als gutes Codewort. Es gibt die Deutsche Sepsisgesellschaft als, ich nenne es mal, Gesellschaft, die sich ja seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema der Sepsis, des septischen Schocks auseinandersetzt, die auch letztendlich die Gesellschaft ist, die diese Leitlinie initiiert und hier ganz viel Mühe, sowohl auch finanzieller Art, aber auch ganz viel Ressourcen integriert und es hier viele Leute gibt, die sich engagieren. Man kann auch als Hörerinnen und Hörer Mitglied dieser Gesellschaft werden und damit natürlich auch indirekt unterstützen, dass immer wieder Leitlinien angepasst werden und Sepsisforschung weitergeht. Deswegen vielleicht ein gutes Codewort: Deutsche Sepsisgesellschaft.
Das nehmen wir doch gerne. Perfekt. Gibt es sonst noch irgendwas von eurer Seite, was ihr gerne noch loswerden wollt, was wir noch vielleicht in der Leitlinie vergessen haben, was wir auf jeden Fall noch besprechen müssen? Hier wird mit dem Kopf geschüttelt. Keiner traut sich mehr, was zu sagen. Ich glaube, wir haben auch wirklich das Thema allumfassend, so gut es eben geht, irgendwie dargestellt. Also ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an alle Beteiligten und ja, bis zum nächsten Mal.